Deezer Originals.
Es gibt doch diese essbaren Schlüpfer aus Bonbons, weißt du?
Nee.
Doch, also das ist der, das kennst du garantiert, essbare Unterwäsche.
Nein. Ich kenne keine essbare Unterwäsche.
Zumal das oft für Männer auch ist.
Entschuldigung.
Das ist wie aus Perlen, aus so einem Perlennetz gemacht, nur dass die Perlen sind halt so Zuckerbonbons, sodass man die, ja, ich weiß.
Ist das schön?
Nee.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, sollen wir noch warten, lieber ein bisschen?
Ganz kurz noch.
Triggerwarnung.
Spoiler. Ach nee, Triggerwarnung.
Spoilerwarnung. Ja. Ich möchte jetzt schon das Ende vorhersagen. Das Ende lautet gefüllt mit Nutella.
Naja, das kam eben schon sehr überraschend, als ich da reingebissen habe. Du hast im Grunde ein Food-Hardcore-Porno mitgebracht.
Ja. Ich bin zufällig an so einem Laden vorbeigegangen, wo die aus alten Süßwarenresten.
Aus altem alles.
Aus altem alles. Donutberge machen.
Der ist wirklich, also ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich hätte ihn fotografiert, aber er ist natürlich jetzt schon zur Hälfte in mir drin. Aber das ist halt einfach ein riesiger Klops aus Stuff. Und obendrauf ist nochmal ein Klops aus Stuff. Und 2 Bären, aber na gut.
Die hast du wegge.
Und das allein hat mich schon so überfordert. Ich meine, wie soll ich das Kinder Bueno zusammen mit dem Donut in den Mund kriegen? Und dann spritzt da eben auch noch, wie in so einem super perversen Ende, große Mengen Zeugs raus.
Nutella ist das. Nutella. Also kannst du das ruhig aussprechen.
Ja, aber flüssiges Nutella. Das ist flüssiger als Nutella. Oh, das ist geil. Ich beiß noch einmal ab, dann ist gut. Erzähl sie auch so lange mal was.
Können wir mal kurz darüber reden, wie ich nicht gefistbumpt wurde? Du bist reingekommen ins Büro, hast den neuen Kollegen so mit Fistbump begrüßt.
Ich wollte ihm die Hand geben und dann hat er Fistbump angeboten und ich dachte,
aus Corona-Gründen macht man das.
Mal wieder jung sein. Ach, Corona.
Oh, es kann sein, dass wir doch eine gewisse Grenze der Verständlichkeit.
Findest du? Ich brauche maximal noch 10 Minuten, dann habe ich den einen Bisschen runtergekaut. Alter, das ist das Krasseste,
was ich sagen. Kann ich dieses eine Kinder-Bueno-Rest haben?
Du kannst komplett übernehmen.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das will, aber...
Hey. Bei Essen fängt die Freundschaft an, sagt man doch.
Ich habe ja dir so ein Küchenkrepp hier hingelegt.
Ich nochmal gehen, darf zum Hände waschen? Nein, stimmt. Und auch der Tisch muss sauber gemacht werden, glaube ich.
Mann,
du hast es nur gut gemeint. Das ist so selten, dass du es mal gut meinst und dann versaue ich alles.
Ja, aber...
Du hast auch ein neues Sofa. Alles ist anders hier. Wo ist das kaputte Sofa? Ich habe das kaputte Sofa geliebt.
Das hast du nur geliebt, weil du da mich mit quälen konntest. Und das ist jetzt noch, du kannst es noch haben. Die Einzelteile sind hinten in meinem Auto.
Das
noch.
Absurde ist ja, dass man dich nur dann mit Lösungsvorschlägen quält. Genau. Das ist ja generell Mittel der Wahl, dass man dich quälen will. Das war noch vollkommen in Ordnung. Da war nur ein Fuß abgebrochen. Man hätte 3 Bücher von denen hier, sagen wir mal, das Jahrbuch,
es war auch
Fernsehen, hätte man runterstellen können.
Alt und nicht schön. Und es war ein Ikea-Sofa und man kann ihn
das ist auch ein Ikea-Sofa.
Weißt du doch gar
nicht. Doch, weil hier eben noch die Ikea... Du bist so doof. Weil hier unter deinen Notizen steht das. Lass mich gucken. Agnes Bio oder so. Das ist nur Unverschämtheit, dass du sagst, das alte war ein Ikea-Sofa, so sind wir nicht. Und jetzt steht hier einfach ein neues Ikea-Sofa.
Nein, das alte, man darf die nach 10 Jahren auch wegwerfen. Die bestehen ohnehin nur aus... Aus alten Schweden.
Mein dickes Sofa kommt bald, dessen Namen wir jetzt nicht mehr sagen. Hoffe ich zumindest. Ich habe es jetzt vor 5 Wochen bestellt, es ist mehr Zeit, weil jetzt auch Weihnachten ist. Mir ist so weihnachtlich.
Du hast dein Weihnachts... was ist denn das?
Naja, ein großer Pullover für normale Menschen und für Zwerge ein Kleid. Ich habe mein Weihnachtskleid an.
Da sind so abstrakte Rentiere drauf, die sich angucken und entweder gleich knutschen oder so Headbutting machen und dann ist eins tot.
Wollen wir dann nochmal sagen, dass du eben gesagt hast, sind das Rentiere oder freust du nur dich, mich zu sehen?
Das wollten wir eigentlich nicht nochmal sagen.
Wollten wir nicht nochmal sagen. Sorry, da bin ich durcheinander gekommen.
Jetzt. Wobei, warte.
Oh, dein kleines Kichern ist super süß.
Wir müssen kurz fürs Protokoll festhalten, dass es nicht Katharina ist, die das Kichern gemacht hat. Du hast das durcheinander gebracht.
Ja, das war eine Frau ohne Namen, glaube ich.
Genau, ich glaube, aber habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgehört.
Das Kichermädchen. So, ich bin jetzt durch mit Essen und Trinken, Entschuldigung.
Es hat sich ein netter Kollege auf Twitter beschwert, also nicht bei uns beschwert, sondern generell bei der Welt beschwert. Er hätte jetzt schon mehrere Podcasts angefangen und in den ersten 3 Minuten würden die Leute immer mit schrecklich guter Laune so Insider-Witze machen und der wäre jetzt dann raus. Und dann habe ich ihm versprochen, dass wir in der Regel mit guter, schlechter Laune anfangen.
Ja.
Aber heute schon mal nicht.
Naja, wir sind aber, wir gleichen es auf jeden Fall auf sehr vielen anderen Ebenen durch fehlende Professionalität aus.
Und das ist richtig.
Das könnte ihn sehr wohl kriegen.
Ah, das stimmt natürlich.
Ich meine, wir sind reingekommen mit einem Mund voller Schoko zum Beispiel. Das darf man ja sicher in weiten Teilen der Welt gar nicht.
Nee, auch hier nicht.
Ja, siehst du. Der soll sich ruhig an uns halten, wobei wir auch 1-2 Insider-Witz haben. Wobei, wir erklären die dann immer super lang. Ja, ich mach nur Dreck hier. Tut mir leid, ich bin fast froh, dass du diesen neuen Tisch hast.
Ich mag dieses Wischgeräusch. Wieso bist du fast froh, dass ich diesen neuen Tisch habe?
Weil ich den ein bisschen komisch fand.
Bevor der eingesaut war, oder was?
Ja, generell machen neue Sachen mir Angst. Und jetzt fühlt es sich aber langsam wie zu Hause an. Weil hier überall Schmutz ist.
Okay.
So, wir können nicht viel labern. Wir haben viel zu labern.
Wir müssen auch gleich raus. In 2 Stunden braucht ein anderer Kollege dieses Studio.
Ach, deswegen mussten... Oh Gott, jetzt kommt das Teil 3 von viel Essen und Trinken am Tisch. Immer wenn man denkt, jetzt hat man es, kommt noch die Sache mit dem Aufstoßen. Vielleicht redest du die nächsten 30 Minuten erstmal.
Das mache ich sehr gerne. Wir haben auch auf dem Anrufbeantworter ist die Hölle los, möchte ich sagen.
Naja, aber we called for it.
Ja, wobei auch nach wie vor sehr wenige Anrufbeantworter-Betextungsangebote.
Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass die Hölle los ist, weil der, glaube ich, zwischendurch voll war oder irgendwas.
Ja, aber das hast du ja nicht mitgekriegt.
Doch, weil selbst mein Mann angerufen hat, um seinen eigenen Anrufbeantworterspruch nochmal zu hören, bevor der gelöscht wird. Und da ist er nicht durchgekommen. Oh, der war ganz aufgeregt, weil selbst dieser hat ja in seinem Tweet oder so zu unserem Podcast gesagt, große Bratmann-Abfeierung. Und dann, da war halt er ganz aufgeregt.
Sehr niedlich, wenn du das so formulierst wie selbst dieser. Was glaubst du, wer diese Texte schreibt, die dieser in seine Tweets schreibt?
Ach, das hast du geschrieben? Ich dachte, das hört dieser überhaupt in unserem Podcast? Sei mal ganz ehrlich, hast du das Gefühl, dass die den vielleicht gar nicht hören? Ich denke dann immer wirklich, da sitzt wie beim Einloggen auf diesen iPads. Ich glaube, wenn Leute Hände auf iPads machen und danach steht da eingeloggt, dass irgendeine Einloggung stattgefunden hat.
Also ich kann mir eigentlich die fortwährende Existenz dieses Podcasts nur dadurch erklären, dass das niemand
dass sie den nicht hören. Alter, ich habe wirklich zu Christoph gesagt, sogar in dieser Tweet steht Bratmann drin. Das ist jetzt echt eine große Nummer. Oh Mann,
es tut mir so
ich
leid.
Falle immer nach all den Jahren Business.
Weiß auch nicht, dass ich mir nicht einfach, also ich hätte dir diese Illusion ja auch bewahren können,
ja,
aber so bin ich auch nicht.
Nee, so bist du nicht. Christoph hätte die bewahren können. Na gut, und da war jetzt so Katastrophentourismus, weil alle einfach nochmal den Anrufbeantworterspruch hören wollten, oder was?
Auch, aber auch ganz viele andere Sachen. Also nachträgliche Beschwerden und Empfehlungen und lange. Also es ist ganz schön lang. Wenn du zwischendurch sagst, so, wow, jetzt erstmal anhalten, kann ich das auch anhalten.
Ich rauche eine. Mach mal ganz entspannt. Ich lehne mich zurück, esse mein Dings auf, weiter.
Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner.
Hi, hier ist Katharina.
Ja.
Und das ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Hier ist Platz für raue Mengen, Liebe, Hass, Auftragshass und was ihr sonst noch so loswerden wollt. Und hier kommt die Musik. Das war Ukulele. Mhm. Mehr kann ich leider nicht. Aber Grüße an Sarah. Mhm. So, das war die erste Version. Jetzt kommt die zweite Version mit mehr Musik. Mit Gitarre kann ich besser. So. Hey du hörst, ich weiß, du bist echt nett. Hier ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett.
Ja, hier ist nochmal Becky. Ich wollte mich eigentlich nur für eure mega geile Zitierung von Retten das bedanken. Ich habe nämlich gerade meine Tage, da konnte ich mich nochmal so richtig schön mit aufregen über diesen Spasten. Hat meinen Hormonhaushalt praktisch jetzt wieder ein bisschen ausgeglichen. Der geht mir nämlich schon sehr, sehr lange auf den Geist zum Wetter letzten Instanz. Und dann wurde er ja noch belohnt und durfte mit meinen 2 Lieblings-TV-Stars, Joko und Klaas, der spielt meine Show mit moderieren und den ganzen scheißen Narzissten-Repertoire nochmal auspacken. Und dann wurde wahrscheinlich in irgendeinem Hinterzimmerchen bei einem kleinen Whisky beschlossen, machen wir doch mal wieder Wetten, das. So ähnlich wird es, glaube ich, gelaufen sein.
Hallo, hier ist die Lina. Ich wollte euch sagen, dass ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken möchte für eure Rezession? Naja, also für euren Kommentar zum zu Wetten, dass und vor allem zu Thomas Gottschalk. Ihr habt mir so aus der Seele gesprochen. Ich finde Thomas Gottschalk schon seit dieser Show, Wer steht mir die Show mit Joko Winterscheid, ganz, ganz, ganz schrecklich. Da ist er mir ganz, ganz unangenehm aufgefallen. Dann wollte ich euch noch sagen, ich höre euch seit der ersten Staffel. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan und ich wollte auch eigentlich schon vorher mal drauf sprechen und euch zum Geburtstag gratulieren, aber ich war zu aufgeregt, bin ich auch jetzt. Ja, aber ihr seid ganz, ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr macht das noch ganz, ganz, ganz lange weiter. Und ich finde es total cool, wie ihr euch entwickelt. Also auch das mit den Ausflügen und so. Und also dass es so eine Veränderung ist. Naja, ihr wisst, wie ich das meine. Okay. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wundervollen Podcast. Ich höre euch so gerne. Liebe Grüße an dich, Sarah. Danke, dass du das so unterstützt, dass man sich selbst sein soll. Naja, du weißt, was ich meine. Und danke auch an dich, Stefan, für deine Arbeit und überhaupt. Also,
ja, für your service.
Okay, egal. Ich bin zu aufgeregt. Also vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute euch und macht so weiter. Ihr seid fabelhaft. Wirklich, absolut fabelhaft. Bis dann. Tschüss.
Ja, Icke hier. Tolle Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ciao.
Hallo, hier ist Melinda aus Greifswald, die Frau mit der Ananas-Ukulele. Ah. Ich muss mich zunächst beschweren, ich bin überhaupt kein Anfänger und Ananas-Ukulele ist sowohl sehr wohl ein legitimes Wort. So. Dafür.
Ich habe eine Frage gestellt.
Ich habe ganz, ganz viel zu sagen zu der Folge mit dem Dino-Park. Ich bin spät dran, aber das Zertifikatproblem. Mhm. Das war eine wirklich, wirklich tolle Folge. Ich will unbedingt sofort in den Dino-Park. Ich möchte wahnsinnig gerne in das Dino-Maul gesteckt werden. Und ich muss ganz dringend wissen, oder könntet ihr bitte erzählen, ob jetzt Thomas in seiner gelben Pufferjacke ganz oft gegrüßt wird und ob ihm ganz, ganz viel gewunken wird. Das würde mich wirklich interessieren.
Hallo, hallo, hier ist wieder die Biene aus Hamburg. Es ist so schön, den Anrufbeantworter vom Bratenmann zu hören. Ihr habt irgendwann mal, ich muss die Folge noch raussuchen, erzählt, dass ihr zusammen bei Karls Erdbeerhof wart. Mhm. Und Sarah hat ganz stolz erzählt, dass sie Erdbeerschlüpper gekauft hat. Und dann war ich bei Karls Erdbeerhof. Ich habe mich jahrelang darauf gefreut. Und wollte Erdbeerschlüpper kaufen, weil Sarah davon erzählt hat, dass das alles so mega, mega toll ist. Die haben keine. Ich war Karls Erdbeerhof, Rövershagen. Die haben keine Erdbeerschlüpper. Und ich habe dann, also ich bin lange um eine Mitarbeiterin rumgehuscht und habe mich irgendwann getraut zu fragen, ob die Erdbeerschlüpper haben. Sie hat mich etwas verdutzt angeguckt und meinte so, nee, sowas haben wir nicht. Sowas haben wir hier nicht. Also wir haben mal drüber nachgedacht, aber wir haben generell sowas nicht.
Die haben darüber
nachgedacht. Fand ich schade. Also, Sarah, wo in Gottes Namen hast du Erdbeerschlüpper her? Also, weil ich und mein Freund, wir haben uns schon ein bisschen drauf gefreut. Mein Freund fand es erst komisch, aber dann fand er die Idee eigentlich ziemlich cool. Und dann gab es aber keine. War sehr traurig.
Ja, hallo, ihr zwei. Ich bin es nochmal, die mit dem Hund, der falsch abgebogen ist.
Ah.
Und ja, ich habe die letzte Folge, also die Folge vor dem Dinos nochmal gehört, weil so bin ich. Und bei Minute 23, 12 Sekunden hat Sarah gesagt, man kann und soll sogar mit seinen Hüten ab und zu im Wald mal rechts oder links abbiegen, weil dann erlebt man das gemeinsam. Das war auf das Gespräch bezogen, als der Hund, zu dem man gar nicht Wolf sagen darf, obwohl er so aussieht, mit Stefan gemeinsam über eine Steilwand geklettert ist, irgendwo in der Schweiz, der damit die Schweiz ist. Jedenfalls sagte Sarah als zertifizierte Hundefrau, dass man da auch mal abbiegen soll. Also habe ich das getan, weil die Frau ist im Fach. Und dann bog ich ab und dann kam eben dieser Förster und sagte, man darf nicht abbiegen, wenn es kein befestigter Waldweg ist. Abgelangt war der Hund auch, das stimmt. Und das durfte ich auch nicht. Vielleicht war es eine zusammengesetzte Schuld.
Hier ist Lotte. Und ich rufe an, um einmal Danke zu sagen, weil ihr mich in der letzten Woche wirklich gerettet habt. Ich war erkältet und lag sehr viele Tage auf dem Sofa und habe quasi einfach alles geschaut, was ihr in den letzten Wochen besprochen habt. Das war fantastisch. Das Kranksein nicht so, aber das Gucken.
Ich möchte euch etwas empfehlen. Ich habe extra nochmal meinen Attest gerade erneuert und tatsächlich sogar nochmal gegoogelt, ob ihr diese Serie tatsächlich noch nicht besprochen habt. Und zwar geht es um Nailed It auf Netflix. Das ist eine Show. Und da geht es darum, also es treten natürlich wie überall drei Leute gegeneinander an. Die müssen einen Kuchen nachbacken. Klingt erstmal langweilig. Das ist so wirklich tolle Kuchen in ja, Tierformen und sowas. So, es wird dann super präsentiert. So hier Vorhang auf und alle sagen, oh Gott, was für ein toller Kuchen. Und dann legen die Teilnehmer los und es stellt sich raus, die sind nicht wirklich qualifiziert, diese Kuchen nachzubacken. Und präsentieren dann die Ergebnisse. Und ja, anders als bei anderen so Koch- und Backshows, ja, sucht man dann nicht da den schönsten Kuchen raus oder den leckersten Kuchen, sondern den, der am wenigsten scheiße aussieht. Ich glaube, Sarah, du wirst es lieben. Falls das jetzt noch nicht genug Argumente sind, in Staffel 6, die aktuelle Staffel in der ersten Folge, backen sie einen kleinen Hund nach.
Ja, hallo, hier ist nochmal Lina. Ich habe eben vor lauter Aufregung vergessen, warum ich eigentlich auch anrufen wollte, abgesehen davon, um euch zu sagen, wie toll ihr seid und das mit Wind das. Ich bin auch schon weniger aufgeregt gerade, merke ich. Okay, also ich wollte euch eigentlich schon ganz, ganz, ganz lange noch eine Serie empfehlen. Und zwar ist das High Maintenance. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal geschaut habt. Also nicht im Podcast, aber vielleicht privat. Es geht um einen Cannabis-Drogenkurier, also ausschließlich Cannabis, in New York. Und es geht grob um die Geschichten seiner Kunden und auch je weiter die Staffeln vorangehen, auch um seine. Ja, die Serie würde ich euch gerne ans Herz legen.
Hallo, ich bin Anrufbeantworter-Touristin und wollte mir kurz bevor es abgesetzt wird, dieses wunderbare Kunstwerk nochmal anhören. Genau, das war es auf jeden Fall wert. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch liebe Grüße an die eigentlichen Protagonisten.
Das war ein sehr voller, aber auch ein sehr hochwertiger Anrufbeantworter.
Ja, ich schwanke ja immer, wie viel Lob ich drin lassen soll, weil ich weiß, wie glücklich dich das macht.
Dich doch irgendwo in deinem dunklen,
verwegten
Herzen.
Ja, aber ich habe es ja eh dann schon gehört.
Ach, stimmt.
Und frage mich aber immer, ob Leute da zu Hause...
Wie viel braucht Sarah noch?
Nee.
Doch, genau so sehe ich dich vor dem Video. So, oh, ich bin glücklich, ich bin bis oben voll mit Lob. Das braucht Sarah alles nicht.
Nein, ich frage mich halt, ob ich denke ja immer, dass Menschen da draußen an den Empfangsgeräten eigentlich immer schon mit dem Finger auf der Endfolgetaste liegen, weil denken so, ach, wie viel Lob müssen wir uns denn jetzt noch anhören?
Entschuldigung.
Aber
den Kopf wegdrehen beim Husten bringt überhaupt nichts, wenn man ein Headset auf hat.
Wobei, es bringt so ein bisschen mir was trotzdem.
Entschuldigung.
Ich muss die Hustentaste hier drücken.
Ja, ist schon zu spät. Du hast eben auch, du hast heimlich, als es um Kuchen ging auf dem AB, hast du heimlich deine Kuchentaste runtergezogen, ja, um unseren Kuchen zu essen. Aber der war so laut, dass ich durch meine Fliegerkopfhörer das Knistern vom Kinder Bueno, ja, und das Spritzen der Nutella gehört habe. Es ist wirklich ein Food-Sex-Pot. Ja,
gehen wir mal die Sachen durch.
Mir hat das, erstens vielen Dank an Katharina diesmal, die den verschiedenen Varianten vom Anrufbeantworterspruch gemacht haben. Mir hat vor allem der zweite gut gefallen, weil es ein guter Reim war auch.
Ja.
Nett auf Fernsehballett, why not? Oh. Also von mir aus brauchen wir gar nicht so High-Maintenance-Stuff, wenn jetzt die Leute nicht zu fein sind, da noch andere Sachen drauf zu machen. Das war doch süß, eine Gitarre, ein Reim, warum nicht?
Genau.
Lass doch machen.
Okay.
Wir haben ja nicht mehr viel Zeit dieses Jahr.
Nein. Weiß gar nicht, warum das plötzlich diesen Tonfall bekommen hat.
Weil es jetzt auch kurz mal professionell wird. Jetzt geht es ja auch
das
mal ums
Business.
Das ist mein professionell. Nee, das war mein aggressiv. Entschuldige. Hm. Ja, manchmal komme ich durcheinander bei
dir. Ist so ein bisschen, liegt nebeneinander auch von
liegt
der,
sehr nah beieinander. Ja, okay. Im gleichen Bett quasi. Aber ein breites Bett. In so einem 1,80 Bett liegen bei mir Business und. Und Aggression. Also ich bin dafür, dass wir einfach den Gitarren, ihr seid nett, hier ist das Fernsehballett, ist ein Reim, der passt mir in
das
Reim.
Das Lied ging im Original noch weiter, aber man konnte es wegen der Anrufbeantworterqualität gar nicht so gut.
Ja, die Qualität war nicht so gut.
Ja.
Vielleicht will Katharina das nochmal machen in der Besten, wobei wie
und mir vielleicht schicken als
Audiodatei.
Ja.
What?
Ja, an audiodatei@kleinesfernsehballett.de vielleicht schicken und dann machen wir das einfach als,
ne? Ja, guter Punkt, Katharina, weil das hat mir gut gefallen. Ich bin ein bisschen erstaunt und auch, ich freue mich auch, aber wie sehr die Leute unsere Wetten, dass Kritik abgefeiert haben, weil retrospektiv
Ja, manchmal benutze ich diese Worte. Huch, ich nehme an, du meinst, notierst das.
Du meinst unsere Rezession.
Unsere Rezession.
Was es ist auch denn ein bisschen jetzt? Eine Rezession, kannst du jetzt mal ja, ich abhusten? Warte, ich drücke jetzt.
Ja, okay.
Warte, ich drücke die Abhustetaste.
Wegen der Wetten-Dass-Geschichte.
Ja.
Ich hatte selber danach mich dann doch noch mal ein bisschen geschämt, weil ich ja Thomas Gottschalk einen Wichser genannt habe. Nicht, dass das nicht richtig wäre, aber wir sind ja ein belegbares Brötchen und ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so belegbar ist. Aber im Nachhinein habe ich noch mal überlegt, was mich so stresst. Und dann gab es ja auch noch irgendeinen unangenehmen Tweet darüber, den erinnerst du dich? Und
jemand,
der meinte,
du bist die gescheiterte Moderatorin und ich bin der Medienjournalist, der gerne berühmter wäre. Und deswegen haben wir
diesen Podcast überhaupt gemacht,
dachte
ich, oder?
Exakt.
Ja, also den Teil hat er gut begriffen, eine Menschenkenntnis.
Ich musste überhaupt, das war so ein bisschen das Dilemma auch zum Starten dieses Podcasts, musste ich erst abwarten, bis du als Moderatorin gescheitert warst, konnte natürlich dann mit diesem Podcast logischerweise nicht mehr diese Aufmerksamkeit.
Ja, das war der kleinste Teufelskreis der Welt, das ist genau richtig. Ich habe trotzdem nochmal drüber nachgedacht, weil das Schlimmste fand ich ja so dieses moderne Verachtende von Gottschalk, was man fair enough sagen könnte, muss ja nicht jeder das Neue gut finden. Das ist theoretisch erstmal in Ordnung. Ich glaube, was mich so genervt hat, war diese Abfälligkeit gegenüber all den Leuten, die das aber mitbringen. Wie eben ein Influencer, den ich auch nicht kenne und ja, vielleicht trägt der ein verrücktes Hemd, aber muss man denn die ganze Zeit von da oben runter spucken und so nachspucken? Das fand ich so.
Und weiß gar nicht, warum du dich jetzt so halb rechtfertigst.
Der Wichser war mir ein bisschen peinlich, aber jetzt, wo ich sage, merke ich, nee, passte schon.
Ja.
Okay.
Nichts zurückzunehmen.
Okay, wir nehmen nichts zurück. Ich wünschte, das würde mal als belegbares Brötchen, das im Spiegel steht, Thomas Gottschalk, ein Wichser, Klammer auf, Sarah Kuttner, das kleine Fernsehballett.
Ja.
Passiert auch nicht, ne? Weil die Leute Angst haben vor dem Wort Wichser oder weil die Leute sich nicht trauen zu sagen, so wie ich. Wir stehen nicht so richtig dahinter, den Wichser zu nennen.
Ich habe doch jetzt Kontakte zur dpa.
Du hast Kontakte zur dpa? Bei denen ist gerade wieder Winterloch, ne?
Nee, ist es?
Ich gehe davon aus. Ich habe noch nicht geschrieben, dass mir kalt ist. Aber
ich habe nur so gedacht, jetzt wenn wir nach dieser Folge, wenn ich denen sowas sage, wie für so eine Meldung, Sarah Kuttner hält an Wichser-Formulierungen zu Gottschalk fest, dann hat das gleich so einen doppelten Boden. Dann denken die Leute so, hä, hatte ich beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt, dass sie es gesagt hat. Und haha, hält daran fest. Das ist also nicht so eine, die Sachen dann zurücknimmt.
Ja,
und so.
Die ist kein Fähnchen im Wind.
Nein.
Ja, und die Leute würden den Podcast dann hören, weil, wir müssen den Podcast hören, wo Sarah Kuttner Thomas Gottschalk einen Wichser nennt.
Ja, Leute werden sich fragen so, hä, Sarah Kuttner, ist das nicht diese gescheiterte Fernsehmoderatorin?
Ja. Ah, ich habe den neulich mit dem Niggemeier gesehen. Na, der wird auch nicht mehr berühmt.
Exakt. Das, so.
Fantastisch. wobei wir eine Entwicklung vorgenommen haben.
Das war.
Lass das doch so stehen. Ich hatte gehofft, dass wir es so stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie oder er sie geredet hat. Aber es klingt natürlich toll.
Ja.
Welche Entwicklung könnte das sein? Könnte das auch eine negative Sache sein?
Nee, das war ja insgesamt sehr positive
Nachricht. Ja, aber Nachricht. Vielleicht, dass wir...
War das nicht auch so, dass du dafür bist, dass Leute sie selbst sein wollen?
Ja, so bin ich.
Warum gilt das für mich nicht?
Du darfst auch du selbst sein. Jener darf er selbst sein, wenn es ein angenehmes Selbst ist. Und das muss natürlich vorher ich entscheiden. Aber wenn dieser Schritt erstmal überschritten ist... Naja, du weißt schon, dass ich diese Behörde habe und da kommen Leute hin und fragen, wie ist mein Ich? Ist das angenehm? Soll ich weiter so sein? Ja oder nein? Und bei mir dir bin ich nicht so sicher.
An der Stelle ein, dass mir ungefähr einmal am Tag Instagram mitteilt, dass du in irgendeinem total...
Heute bin ich weiß auch nicht.
Möchtest du einen anderen Stuhl haben?
Nein,
möchtest du eine Decke?
Nicht am Stuhl. Nein, es ist auch nicht ist so. Ich weiß nicht. Heute ist der erste Morgen, wo ich wach geworden und dachte, ich muss zur Schule. Kennst du diese Morgen? Ne?
Ja, jeden Morgen kenne ich
sie. Ja, ach, na stimmt. Ich nicht und ich musste auch nicht sehr früh aufstehen. Trotzdem war es draußen kalt und ich dachte, es gibt gar keinen Grund. Dann war es im Zimmer auch kalt und irgendjemand musste Kaffee holen und ich war es nicht. aber es stand kurz im Raum, ob ich es bin und so. Es war, ich bin heute so. So.
Ungefähr einmal am Tag informiert mich Instagram darüber, dass du fremdpodcastest und das sind dann immer so ganz, ich habe dann so komische Minderwertigkeitskomplexe, weil du da anscheinend über so wichtige Psychothemen redest.
Du willst mit mir mal nicht über Psychothemen, außerdem hast du den wahrscheinlich gar nicht gehört.
Nee, habe ich auch nicht.
Ja, siehst du, das so werben Leute mit ihren Podcasts.
Ja, ich habe ja gar nicht.
Der Busen, du redest vom Busenfreundinnen-Podcast, den mag ich, ist ein Podcast für Lesbierinnen.
Aber also geht's dann, hast du nicht, irgendwas wird mir auch daran angezeigt, wo du so scheinbar kluge Sachen über...
Ich sag super häufig kluge Sachen, das ist eben, du weißt das nicht mehr zu schätzen. Die Leute lieben mich für all die klugen Sachen, die in meinem Kopf drin sind. Mir ist es manchmal sogar zu viel kluges Zeug, deswegen muss es raus in Fremdpodcasts.
Ich, oh, Ich frage deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob du mit deiner Aussage, man muss auch ein gutes Selbst sein, damit man sein Selbst sein, seine sich selbst sein soll.
Genau so habe ich gesagt.
Ob das damit kompatibel ist, mit diesen Vorschaubildern, diesen Bildern, die ich auf Instagram sonst sehe, wo du so Zitate teilst wie, jedes Selbst ist gut.
Ich habe noch nie jedes Selbst ist gut geteilt.
Ja.
Weil ich es eben auch nicht so finde. Mein Deal ans Leben ist, werdet erstmal bei mir vorstellig und dann entscheide ich, ob euer Selbst gut genug ist, um so zu bleiben.
Okay.
Belegbares Blödchen. Mach dein Kichern. Komm, ein ganz kleines Kichern.
Das muss ich jetzt nicht abspielen vom Band.
Ja, aber das auch noch dazu. Ich wünsche mir jetzt.
War das ein Versehen?
Ja, so wirklich. Oh Gott.
Och, da haben wir auch schon einen Titel für die Folge.
Ja, stimmt. Das belegbare Blut. Ich möchte nicht mehr frisch. Lass uns über Erdbeerschlüpfer reden.
Können wir jetzt aufhören, weil besser wird's nicht mehr.
Du kannst mich mal.
Ja, Erdbeerschlüpfer.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute nicht so richtig zuhören oder auch Stichwort der Hund, der abbiegt. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, A, bei Karl Erdbeerschlüpfer gesehen zu haben, B, ein eigenes Bedürfnis nach Erdbeerschlüpfern zu haben, weil ich will eine Menge Sachen haben, aber Erdbeerschlüpfer würde wirklich nicht dazugehören.
Warum nicht?
Weil ich mein ganzes Leben lang immer nur so schwarze Unterwäsche, ganz normale, also so ein Erdbeerschlüpfer würde wirklich, und dann hätte das auch so ein Erdbeerwochen, das macht auf vielen Ebenen keinen Sinn.
Was wäre denn das? Wäre der aus Erdbeeren gemacht? Würde der nach Erdbeeren riechen, nach Erdbeeren schmecken?
Ach so, nee, ich sah so einen klassischen weißen Baumwollschlüpfer mit Erdbeeren drauf und dachte, ich bin ja jetzt auch keine 7 mehr.
Aha, lustig, ich habe gleich gedacht, dass es irgendwie erdbeerig riecht,
schmeckt. Aha, vielleicht ist das so ein Sexschlüpfer, es gibt doch diese essbaren Schlüpfer aus Bonbons, weißt du?
Nee.
Doch, also das kennst du garantiert, essbare Unterwäsche.
Nein, ich kenne keine essbare Unterwäsche.
Zumal das oft für Männer auch ist.
Entschuldigung.
Das ist wie aus Perlen, aus so einem Perlennetz gemacht, nur dass die Perlen sind halt so Zuckerbonbons, sodass man die, ja, ich weiß.
Ist das schön?
Nee.
Okay.
Aber so stelle ich es mir vor, vielleicht nur mit rosanen Bonbons und dann wären das tatsächlich ein Erdbeerschlüppi, aber dann wäre es halt auch so eine Sexshop-Sache und ich könnte mir vorstellen, dass Karl gar nicht so ist. Meine, das Schönste an dem Beitrag war aber die Vorstellung, wie die zauberhafte Frau, die angerufen hat, tatsächlich.
Katharina, glaube ich. Wir nennen
wahrscheinlich
alle Katharina.
Katharina ist unser Synonym für die gute Hörerin.
Ja.
Und Sebastian ist unser Synonym für den anspruchsvollen Hörer.
Mhm, ja. Ja, ja, ja.
Also als Katharina.
Wie du da noch die Kurve gekriegt hast. Du warst schon eigentlich in der
Spur? Ja, ja, ja. Ich hatte Angst um all die anderen Sebastians, die Zertifikat haben und alles und so. Die Vorstellung, dass sie um so eine Karls-Mitarbeiterin rumschleicht und die ganze Zeit nicht sicher ist, ob sie jetzt nach diesem Erdbeerschlüpfer fragen soll und auch genau diese Antwort von der Frau bekommen hat. Nein. Das war sehr, allein das war es mir wert. Es tut mir leid, Katharina, da war kein, erinnere mich nicht an Erdbeerschlüpfer. Vielleicht habe ich das so im Affekt gesagt?
Ich weiß es auch nicht, ich habe es jetzt auch nicht nachgehört. Wahrscheinlich wird Katharina uns nächste Woche wieder auf den Anrufbeantworter sprechen und sagen, ja, Folge 17 nach 23 Minuten und 15 Sekunden.
Wobei das ein guter Service ist. Wenn du nicht so ein fauler Produzent wärst, hättest du die Hundestelle nochmal rausholen können und als Beweismittel machen können. Du hattest zumindest die Timeline.
Ich hatte die Timeline.
Sorry wegen der Erdbeerschlüpfer. Ich wette, ich habe das so gesagt im Sinne von, die haben alles. Erdbeer, das, Erdbeerschlüpfer in so einer überdrehte Aufzählung. Vielleicht.
Ich mochte die Ansage auch, weil ich habe es jetzt nicht nochmal nachgezählt, aber ich glaube, es ist wirklich 17 Mal das Wort Erdbeerschlüpfer. Und also.
Naja, aber da, genau, ein Identifikationspunkt oder wie das heißt. Daran ist, deswegen haben wir uns den Beitrag auch gemerkt, weil einfach so oft das Wort Erdbeerschlüpfer gefallen ist.
Aber ich glaube ohne F. Du sprichst es immer mit F.
Schlüpper, achso, ja. Jetzt will ich einen Erdbeerschlüpfer.
Ja, wir fahren ja demnächst hin zu Karls und dann gucken wir noch dann mal. Sagen wir mal, wir hätten gehört, dass es das geben soll. So, das Abbiegen im Wald, das Abbiegen mit Hund im Wald.
Ich habe wieder, das war wie beim letzten Mal, die Frau wohnt augenscheinlich an einem Ort, wo Katharina wohnt an einem Ort, wo der Empfang sehr schlecht ist, weshalb ich rein akustisch die Hälfte nicht verstehe. Weiß jetzt aber, ich glaube, wir meinten oder ich meinte, dass man einfach mal den Weg verlassen soll und querfeldein
latschen soll. Ist aber verboten.
Ja, das wusste ich nicht. Das ist gut zu wissen, aber Abbiegen ist für mich einfach auf einer befestigten Straße. Gegebenenfalls am Stoppsignal oder an einer Lichtschranke stehen bleiben und sich dann nach Setzung des Blinkers rechts oder links abzubiegen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Natürlich ist das, wobei das wusste ich nicht, aber es scheint mir sinnvoll, dass das nicht erlaubt ist.
Dafür gibt es ja schließlich Wege.
Exakt. Ich empfehle es trotzdem, ehrlich gesagt, vielleicht gerne mit einer Schleppleine. Weil die Hunde werden auch schnell erschossen. Je nachdem, wie schlecht gelaunt so ein Förster ist, dann sagt er
mit der Schleppleine kann er die besser erkennen.
Nee, aber dann hat man ihn offiziell noch an der Leine und der sieht aus wie ein Hund, der an der Leine ist. Vielleicht deswegen.
Hat man denn, hast du das Ende der Schleppleine in der Hand? Nein. Ist das, hast du denn offiziell, wenn dir ein Förster
dann sollte man die in der Hand haben. Oder man sagt, upsi, ist mir gerade die Leine aus der Hand gefallen. Aber Sie sehen ja, ist ja direkt vor mir die Leine. Außer man hat einen Hund wie Bam Bam, der egal wie, der eine sehr lange emotionale Schleppleine hat. Die ist erstens beim Ordnungsamt, glaube ich, nicht gültig, die emotionale Schleppleine. Ja. Da muss man gucken, die müsste schon aus Neon sein.
Ich entdecke eine gewisse Diskrepanz. Wir hatten über die Sarah-Kuttner-Methode mit Ordnungskräften zu reden, haben wir letztens gesprochen. Mhm. Und da war, glaube ich, die Strategie nicht, upsi, ist mir runtergefallen, sondern Herr Wachtmeister, Sie haben recht, ich gehe hier und das ist total verboten. Mhm. Ich zahle gerne das 30-fache von dem, was eigentlich Vorschrift ist. Bitte peitschen Sie mich jetzt aus.
Ist auch eine gute Variante. Das kommt immer drauf an, was man so in der Hand hat. Wenn vor dir eine Schnäppleine liegt und dann ist es einfach realistischer zu sagen, Sie sehen ja, der Hund ist an der Leine, sie ist mir nur gerade aus der Hand gefallen. Man muss ein bisschen abwägen, wie der eigene Standpunkt ist. Wenn du nichts hast, wie ich stehe auf dem Behindertenparkplatz und rauche dabei Cannabis und hinten drin sind Giraffen, Giraffenbabys, die nicht artgerecht im Kofferraum aufbewahrt sind, dann hast du nicht viel. Exakt. Und dann hast du nicht viel zum Diskutieren. Da musst du einfach sagen, fuck, sie haben recht, wollen sie einen Zug und so. Aber da fand ich, hast du noch was.
Okay.
Weil die erschießen auch vor allem die erschießen, glaube ich, auch selber so kleine Hunde, die gar keinen wild reißen können.
Es ist aber komplizierter, als ich dachte. Mit deinen Ratschlägen. Mhm. Also vielleicht hast du mal überlegt, so eine kostenlose Anruf-Hotline zu machen, wo Leute dich einfach in Lebenslagen, was weiß ich stehe jetzt hier im Wald, ups, der Hund ist abgebogen, ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, da hinten kommt der Förster mit der Schleppleine in der Hand. Ja. Auch schwierige Situation. Und dann kann man dich anrufen für 49 Cent die Minute.
Ohne Scheiß, du machst da Witze drüber, aber das könnte ich mir gut vorstellen, damit mein Geld sofort zu verdienen.
Das glaube ich
sofort. Dass Leute anrufen und nach Lösungen fragen. Ja. Ich bin wirklich sehr lösungsorientierter Mensch, auch weil es einem das...
Das ist eine deiner schlimmsten
Eigenschaften. Ich weiß, das hast du sehr. Ja, dabei könnte es dein Leben verändern.
Das ist es ja.
Ich weiß. Aber oh Gott, jetzt will ich das. Ja, was hast du? 50 Cent die Minute kann man... Und ich laber ja viel. Ich kann easy da 10 Euro labern, aber dann sind mir 5 Euro dafür. Was ist denn das für ein Stundenlohn? 5 mal 6 sind 3... Dann verdiene ich 35 Euro die Stunde.
Ja, aber auch nur, wenn du durchlaberst. Ich weiß gar nicht, wie du das jetzt gerechnet hast, aber...
Das ist falsch, ich bin noch nicht so gut. Die 7- und 8er-Reihe. Ich weiß original nicht, was 7 mal 8 ist.
56.
Aber ist das nicht lustig, dass ich das einfach nicht weiß? Ich weiß auch 6 mal 7 nicht. Mhm. Und 6 mal 8 nicht. Ich weiß alles zwischen 6 und 8, die miteinander multipliziert, kann ich einfach nicht. Mhm. So wie ich Stadion und Stadium nicht kann. Gute Geschichte, stimmt's?
Ja. was hatten wir noch? Hier Thomas mit der gelben Pufferjacke.
Den habe ich vorgestern getroffen vor dem Haus, als Penny und ich aushalten üben, dass manchmal Menschen zu einem kommen und mit einem reden gespielt haben. Mhm. Und dann kam Thomas, was ganz gut war, weil der selber einen aufgeregten Hund hat. Und dann haben wir genau darüber geredet. Ich habe gesagt, Thomas, ich habe dich im Podcast erwähnt wegen der gelben Jacke. Aber wir haben nicht drüber gesprochen, ob der jetzt häufiger, wenn man im Prenzlauer Berg wohnt, dann unten, der ist sehr, sehr groß, das ist so ein 2-Meter-Mann, mit Brille, glaube ich, und einer gelben Pufferjacke, dann kann man den grüßen und ich nehme an, das passiert ihm jetzt häufiger. Ich wünsche es ihm sehr, er ist ein sehr
einfach,
guter Typ.
Einfach sagen, hallo, ich kenne dich aus dem Podcast.
Genau, ich wollte noch generell die aufgeregte Niedlichkeit, die alle Leute, vor allem alle Katharinas, die anrufen haben, die liebe ich, die klingen alle wie dieselbe Person, die ich sehr lieb habe. Alle sind so, ich rede einfach super schnell und sage die Sachen mehrfach und ich bin aufgeregt, aber ich habe ein Zertifikat. Ich liebe das. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur diese Anrufbeantwortersprüche hören.
Manche Sachen waren im Original sehr viel länger, möchte ich auch nochmal sagen.
Glaube ich gerne. Es war jetzt schon unfassbar lang. Aber ich dachte trotzdem auch, ich könnte mich jetzt auf das neue Asgard-Sofa legen und einfach zuhören, wie alle Katharinas aufgeregt niedlich sind.
Angersby.
Schämst du dich ein bisschen, dass du jetzt selber dein Ikea-Mäppchen rausgeholt hast, von dem du eben behauptet hast, dass das nicht existiert?
Ich habe das im Schweiße meines Angesichts alleine am Samstag hier zusammengeschraubt. Ich schäme mich für nichts.
Da gibt's original nichts zusammenzuschrauben, außer die Füße.
Nein, du musst das alles zusammenschrauben.
Gut, dass du das Heft hier hast.
Gut, dass ich das Heft habe. Es sind immerhin 20 Folien.
Hast du das gekauft? Das sieht nämlich genau aus wie ein Sofa, was du kaufen würdest. Es hatte etwas sehr, was britisch Posches.
Nee, es ist günstig und es ist einfach ein Sofa. Es ist ein Sofa, was nichts sagt, außer, ja, setz dich doch halt hier hin.
Das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin Ästhet, ich weiß das.
Okay. Das Sofa ist eine Menge zusammenzuschrauben. Was nämlich für dieses Sofa spricht, ist, dass es.
Das stimmt.
Dass es in so einer Größe kommt, die viel kleiner ist als das Sofa. Deswegen kriegst du es in
so einem typischen Zalando-Paket ungefähr.
Ja.
Ja. Aber gut, das ist natürlich vom Vorteil. Das ist wirklich vom Vorteil.
Und das, der Nachteil ist halt, dass man noch verschiedene Teile dann hinterher zusammenschrauben
muss. Du hast recht, man muss ungefähr alles zusammenschrauben.
Ja, das ist teilweise auch mit so muss man sich sehr genau die Länge der verschiedenen Schrauben angucken muss.
Das finde ich bei IKEA faszinierend. Deren Deal ist ja eigentlich, wir machen es so einfach wie möglich. Und innerhalb dieser Einfachkeit, zum Beispiel ist hier ein Bild von 3 Schrauben. Alle sind unterschiedlich lang, 2 davon sind durchgestrichen. Mhm. Ich finde, dass die Einfachheit dessen das manchmal kompliziert macht, weil man dann wirklich, weil wir einfach schlauer sind, weil wir ein belegbares Blödchen sind.
Nee, man muss einfach man muss an manchen Stellen aufpassen. Man muss wissen, an welchen Stellen man dann doch nicht so, also vieles geht halt so, da weiß ich schon.
Genau, was soll schon passieren?
Richtig? Genau, und an manchen Stellen muss man dann so, halt.
Oh, da hast du meinem Mann was voraus. Das sind die Stellen, wo Christoph trotzdem weitermacht. Und ich glaube, der weiß, hier muss man nachdenken.
Weil der das im Grunde kann.
Nee. Der ist ein sehr ungeduldiger Mann. Der hat, wir haben jetzt einen 3D-Drucker. Du mal was drucken,
was druckt ihr damit?
So Kleinkram.
Sag mal was.
Bis jetzt haben wir einen Roboter gedrückt, einen ganz kleinen, aber das ist um den zu, wie heißt das, wenn man so einen Drucktest macht. Es gibt so.
Drucktest?
Ja, für 3D-Drucker gibt es das auch und dann macht man so einen kleinen Roboter und der hat schon ein Hai, also nicht den Fisch, sondern das Wort Hai ausgedruckt, das steht jetzt im Bad.
Ach so, cool. Aber ist das nicht super?
Ja, es ist super.
Du sagst das so ein bisschen.
Na, ich dachte erst so, wofür brauchen wir dann das? Und dann hat er ganz süß als Beweis gesagt, na, wenn uns mal eine Schraube fehlt, kann man die nachdrucken. Und dann meinte ich, ja, aber die fehlt ja dann. Dann hat man gar keinen Vor. Man braucht ja immer etwas.
Aber aus was für Material? Ist das dann nicht so eine Art Plastik, was da rauskommt?
Ja, so ein hartes Plastik. Ich weiß nicht, ob das mit den Schrauben stimmt. Christoph ist dann eben immer schnell so, komm, wir drucken es an. Das druckt rechts und links. Und dann merkt er hat die Stabilisierungsdinger vergessen, weil der so schnell brennt. Man kann Christoph, der ist wie einer von den billigen Kohlenanzündern, die sofort machen. Und so ist der. Und
aber dann, oft kann gar nicht wirklich den Grill zuverlässig.
Exakt. Mhm. Christoph brennt einfach komplett durch die Wohnung, alles in Flammen, inklusive der Bedienungsanleitung. Und danach ist so, deswegen gehen Sachen bei
Wichtige Frage, wie hält der I-Punkt?
Ja, das ist gut. Der I-Punkt liegt einfach auf dem I drauf. Und von Weitem sah es aber aus, als wäre das 1. Und dann bin ich vorhin mal hin, weil ich das anders hinschieben wollte, denn so bin ich. Hm? Und dann ist der I-Punkt runtergefallen. Hm. Und das Hai hat sogar einen Punkt, unser Hai hat ja einen Punkt auch als Satzzeichen. Deswegen gibt es 2 I-Punkte, die im Grunde 2 kleine Zylinder sind und so rumliegen. Ich schicke dir nachher ein Foto davon. Man könnte theoretisch, man muss dann glaube ich nur noch, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, aber du musst glaube ich jetzt nur noch so eine App oder eine Kamera, also eine 3D-Aufnahme von einem Objekt machen.
Kann der kleine Sari auch
machen? Exakt, drucken? Darum, das ist ja mein Ziel. Eine kleine Sari oder eine kleine Penny.
Kann der einen 3D-Drucker drucken?
Ich denke,
oder,
ja.
Oder löst sich dann das Universum auf?
Nein, gute Idee. Man kann zumindest Ersatzteile für den 3D-Drucker drucken, hat er gestern
aber nicht, wenn erzählt. Der 3D-Drucker schon kaputt ist. Du musst die Ersatzteile drucken, solange der noch lebt. Mhm.
Du kennst dich gut aus. Ich glaube, er hat es vor allem deswegen gemacht, weil der ganz früher mal ein echter Grafikdesigner war und auch so 3D-Modelle am Computer gemacht hat. Und der meinte, jetzt kann man die sich richtig ausdrucken. Und ich, ein Teil von mir dachte, ja, aber das Coole an einem 3D-Modell ist ja auch, man sieht alles von jeder Seite. Muss das noch ausgedrückt werden?
Und ist das Internet voll von 3D-Druckervorlagen?
Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Das ganze Wochenende hat der in so Online-Stores geguckt, so Vorlagen. Genau, also im Grunde so Vorlagen, Sachen, die du drucken kannst. Es gibt jeden Scheiß. Kleine Stiftbehälter. Also er musste jetzt ein Schiff und einen Roboter machen, weil das für die Kalibrierung vielleicht. Aber auch das macht schon großen Spaß. Und weißt du, was das Zeugs ist? Die Druckertinte ist wie so Heißkleber. Das ist so eine Rolle, auf der eine ganz dünne Schnur aufgewickelt ist. So dünn, vielleicht nur 2 Millimeter, wie so ein super dünnes Kabel. Und das wird dann reingeleitet in irgendwo, wo es heiß ist, so wie Heißklebepistolen funktionieren. Mhm. Und da wird es quasi verflüssigt und dann gespritzt. Das sieht alles ziemlich super aus.
Ist Weihnachten gerettet.
Und der war auch nicht so teuer. Ist ein kleiner, 200 Euro oder so, glaube ich. Das ist irgendwie wirklich ein bisschen cool, glaube ich.
Wie du das immer gleichzeitig relativierst.
Naja, weil ich manchmal auch wie so ein billiger Kohleanzünder bin. Wenn Christoph so schnell Feuer fängt, habe ich manchmal keine andere Wahl, als mitzubrennen.
Ja,
und danach, wenn ich so glühe, wenn nur noch so Asche übrig ist, denke ich manchmal, war das
aber
sinnvoll?
Ihr seid doch verheiratet. Du musst dich doch für deinen Ehemann nicht. Also du kannst einfach mitglühen.
Naja, aber es ist auch, man ist dann eben auch burnt out. Ne? So ein schnelles Brennen sorgt auch dafür, dass man danach ganz schön schlappi ist. Naja,
vielleicht haben wir die Metapher jetzt zu weit getrieben, Sarah.
Ich finde eigentlich genau nicht. Genau davor kommt es.
Nein,
wer brennt, ist danach ausgebrannt.
Ja, ja.
Bitch. Ja, komm, wir drucken dir irgendwas Kleines, was Schönes. Ein Bam Bam oder so. Ich hoffe.
Nee. Wie Bam Bam kann man nicht.
Bam Bam zu haben?
Nein, naja.
Nur weil du schon einen hast?
Ja. Ich überleg mal.
Seit der so lange bei Rainer ist, sehe ich den gar nicht mehr.
Ja, vor allem, weil der immer von Montag auf Dienstag bei Rainer ist jetzt. Müssen wir halt nochmal am Wochenende. Du bringst deinen Hund auch nicht mehr mit.
Ja, heute musste ich den ganzen Räuch, beim Rossmann musste ich sein. Ich habe, kann ich nicht verraten. Manchmal hört mein Mann ja den Podcast. Geht nicht, ich kann nicht mehr reden. Wir müssen jetzt
Weihnachtsgeschenke?
Adventskalender.
Kurz, diese eine, die war auch sehr, 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 sehr viel länger, die Beschreibung dieser Serie, die wir unbedingt gucken sollen, namens Nailed It.
Ach, Nailed It, das kannten wir doch aber schon.
Ja, ich habe auch gedacht, so, darüber haben wir doch geredet. Aber es war so, wir haben nicht darüber geredet, weil du hast das vorgeschlagen und ich habe gesagt, das ist mir wirklich zu kindisch. Diesen Scheiß, darüber reden wir nicht. Und deswegen haben wir vielleicht nur irgendwie 30 Sekunden
oder sowas. Und die Katharina hat es jetzt für dich geändert?
Nein.
Ah, okay, cool.
Aber ich wollte nur kurz sagen, weil ich fand das zu doof.
Sag das nicht. Mir sagt das Katharina. Du guckst an, als wäre ich, das ist, ich finde das aktiv aggressiv von dir.
Und, aber lebensgroße Hunde werden da jetzt als Torten.
Ja, aber das habe ich auch, das haben wir auch schon mal bei irgendeiner Eni-Sendung gesehen. Irgendjemand backt immer einen Hund.
Ja, okay. Ja, und High Maintenance klingt irgendwie interessant. Ja, das kannte ich auch noch nicht. Gucken wir vielleicht mal.
Es gibt auch irgendwas Neues von, ich war neulich aus Versehen auf Apple TV, weil das, das ist ja so ein bisschen so eine Sache, ne? Die starteten recht steil, finde ich, und man dachte, geil, das. Und dann haben die nie wieder was nachdelivert. Immer wenn man darauf gegangen ist, waren es immer noch die sechs gleichen Sendung und noch irgendwas mit Oprah und irgendwas mit Kindern. Und jetzt waren wir aus Versehen da, weil wir, glaube ich, gucken wollten, was Ted Lasso macht. Mhm. Großer Fan ja gewesen. Mhm. Stellt sich raus, da ist rappelvoll. Da gibt es lauter Sachen, wo ich dachte, das müssen wir
kicken. Machen wir
auch. Und irgendwas hat Christian Ulm auch gemacht, vielleicht sogar im Apple. Kann das sein, irgendwas mit zusammen mit Oliver Pollack, den ich hier sehr schwierig finde?
Ja, umgekehrt. Oliver Pollack hat auf Netflix, glaube ich, eine Serie.
Mein sonderbarer Freund oder irgendwie so irgendwas mit Freund oder ein komischer Mensch oder
das
irgendwie.
Weiß ich nicht mehr.
Ah, wollen wir das dann nicht gucken? Nein. Ich glaube, ich finde den doof, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum.
Wir gucken mal, was wir gucken.
Okay, wir gucken mal, was wir gucken.
Christian Ulm finden wir super. Weißt du, dass der in unserer zweiten Folge war vom Podcast Ever? Wir haben sofort in der zweiten Folge, bam, Christian Ulm als Gast rausgehauen.
Die zweite Folge, die im Grunde die erste Folge war, oder nicht?
Nee.
Wollen wir den nochmal fragen? Der war immer gerne.
Der war, glaube ich, zwischenzeitlich nochmal hier, ne?
Ja,
fragen wir. Genau. So, haben wir alles durch.
Ja, aber wir haben viel zu besprechen. Lass uns kurz über TV Total sprechen. Das war ja nicht so eine richtige Aufgabe.
Hast du es geguckt?
Ja.
Okay.
Aber nicht mit Aufschreiben, sondern im Sinne von, damit ich weiß, wovon der Stefan redet.
Na, wovon alle reden.
Das ist so lustig. Ich war in dem Moment, als ich dir geschrieben habe, es gibt neues TV Total, war das, glaube ich, schon seit 10 Jahren und bei allen DPDs und jetzt eben auch an der Bushaltestelle. Ich dachte wirklich, was ist denn mit mir los?
Wobei, ich könnte das jetzt ausnutzen. Eigentlich hätte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich das ein bisschen milken will, wie man sagt. Andererseits hast du insofern recht, dass das wirklich erst 2 Tage vorher so richtig angekündigt wurde. Also es war wirklich so Kai aus der Kiste. Übrigens, übermorgen kommt TV Total wieder.
Ja, und ich war wirklich verwirrt, weil ich dachte, wie, was, wer? Genauso lief war ja der SMS-Wechsel. Warum, was, wer
ja.
kommt?
Mit Stefan Raab. Ich so, nee, nicht mit Stefan Raab, sondern mit wie heißt der mit Vornamen, der Puffpuff?
Sebastian?
Katharina.
Sebastian.
Sebastian,
ja.
Genau.
Ja.
Ihr könnt Sachen dazu sagen.
Sag mal Sachen dazu. Ich habe es gesehen und bin so, TV Total.
Genau, man muss, es war wieder Mörderquote. Also wieder im Sinne von wie bei Wetten, das schon. So alle TV Total ist wieder da. Ich habe zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Mhm. Erstens, wie angenehm Sebastian Puffpuff ist.
Heißt der wirklich Puffpuff?
Ja. Das wäre sehr traurig als Künstlername.
Naja, weil der eine von echt früher, der hieß auch Puffpuff. Oder Piffpuff oder so. Der war auch so ein großer mit.
Ich meine, wenn es einen echten Puffpuff gibt, gibt es ja meistens mehrere.
Stimmt, mindestens dessen Erzeuger Puffpuff.
Ja, und der hat, Ich fand den total angenehm, weil mit so einer Selbstverständlichkeit.
Zwischenfrage. Wer ist Sebastian Puffpuff überhaupt?
Der ist eigentlich so Stand-Up-Komiker und der hat auf Dreisat, hat er jetzt die ganze Pandemie durch, ich glaube zeitweise wirklich auch so täglich, so ein kurzes Comedy-Programm gemacht, hinterm Schreibtisch sitzen und irgendwelche Dinge erzählen. Macht so ein Stand-Up und Comedian.
Okay.
Und ich fand das total angenehm. Der kann das einfach. Also man kann ihn gut finden oder doof finden, aber der kommt da raus und insofern eigentlich das Gegenteil von Stefan Raab, weil der ist einfach, der weiß, wie man da steht und wie man dann auch mal ein bisschen laut macht und ein bisschen leise, und fand den sehr souverän. Das war für mich das Positive an dieser Sendung.
Für mich war das ganze Ding so, dass ich dachte, ja, TV Total. Also weder in keine Richtung überraschend, und Sebastian Puffpaff hat auch überhaupt nicht geschadet. Aber es war auch nicht so, dass man dachte, okay. Sondern man war so, okay.
Ja,
so.
Ja.
Und ein Teil von mir wollte ehrlich gesagt dann eigentlich auch Stefan Raab sehen, weil ich dachte auch, naja, aber das ist schon dessen, und es hat mir ein bisschen gefehlt, dass der nicht da war. Aber
warst du da eigentlich mal? Ich wollte das sogar noch googeln. Mehrmals?
Das weiß ich nicht mehr. Also einmal
hast
bestimmt.
Ich war ja sogar schon zweimal da.
Vielleicht war ich auch zweimal da. Ja,
ach, jetzt warst du dann doch
auch zweimal. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube,
es war nie, also
ich
war erinnere nie mich irgendwie.
Nur an einen. Na, ach, du weißt ja, wie es ist. Das ist immer komisch. Auch mit Stefan Raab war es immer komisch.
Ja, aber deswegen wollte ich fragen, weil du warst ja bei Harald Schmidt zum Beispiel in so einer Kategorie Lieblingsgast, weil er irgendwie wusste, dass wenn man dich einlädt, man musste auch kein Thema haben. Irgendwie könnt ihr miteinander euch auf eine sehr coole Art da, oder?
Ja, oder, also, ja. Wir haben uns gut unterhalten. Ich wollte
das jetzt gar nicht sagen, um dir so Komplimente zu machen. Das ist das Letzte, was ich
möchte. Ja, ich weiß. Deswegen war ich auch kurz
vor. Aber du warst, also ich glaube, du warst da wirklich in so einer Kategorie, so Harald Schmidt. Ja, der hatte alle möglichen Gäste, und dann gab es so ein paar Gäste, wo du merkst, dass er innerlich sich auch so entspannt, weil er weiß, ja, okay, das läuft jetzt. Das wird, was immer wir machen.
Das ist der große Unterschied, dass jemand wie Harald Schmidt sich dann freut, dass es da draußen noch Menschen gibt, die junge Menschen, die er gut findet. Und das tat er, glaube ich, wirklich. Und ich bin ja auch vollkommen okay. Ich war schlau und schnell, und genau, man kann, das funktioniert bei mir.
Damals war es.
Ja, deswegen bin ich generell immer ein guter Talkshow-Gast, weil man tatsächlich einfach nur irgendwas ansprechen muss und dann erzähle ich da was. Und der
deswegen
Unterschied
bist
ist,
du auch ein guter Podcast-Partner.
Dass Stefan Raab sich damit nicht ganz so wohl fühlt, glaube ich. Der möchte gar nicht andere Leute gut finden. Ich glaube, dass den das nicht, ich unterstelle jetzt nicht, dass der mich zu gut fand, überhaupt nicht, aber das ist Wichser? Nichts, was den entspannt. Ich denke schon.
Wie Thomas Gottschalk.
Nein, nicht, also on camera weniger als Thomas Gottschalk. Ich glaube, dass er grundsätzlich kein angenehmer Mensch ist. Also dazu habe ich dann auch, man weiß ja nie, was davon stimmt, aber wir haben ja damals exakt neben seinem Studio die Kuttner-Sendung gemacht, und man hatte dauernd mit allen Leuten zu tun, und man kannte immer irgendjemanden von da, und man hörte Geschichten, wo man dachte, nichts Schlimmes, aber ich glaube, er ist einfach kein Mensch, wo man sagt, ach, mein Freund Stefan. So wie ich es bei dir mache. Das ist ein ganz anderes, ach Stefan, das so ist der einfach nicht. Und ich glaube, der fand mich, ich weiß nicht, im Notfall dachte er vielleicht, ach nee, ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall nicht so, dass ich dachte, ah geil, sondern nur, es hat nur nicht wehgetan.
Ich war ja zweimal da und habe Bücher da vorgestellt.
Schwierig.
Total. Ja. Wobei das eine war ja das Fernsehlexikon, und das andere war dann Zapp mit so Merkwürdigkeiten aus der Fernsehwelt. Also es war schon thematisch affin.
Ja, schön, passt auch voll eigentlich.
Ja. Und ich glaube, es war beim ersten Mal, das, was mir so jetzt gerade wieder in Erinnerung gekommen ist, man überlegt sich dann ja auch, also auch ich überlege, was ich mir dann anziehe und sowas. Und natürlich, als totaler Anfänger bin ich dann mit einem karierten Hemd dahin, und dann hat die in der Redaktion oder Produktionschefin oder wer auch immer gleich gesagt, das Hemd geht gar nicht. Ach, aber sie können sich gerne aus diesen hier rumhängenden Ollenhemden eins raussuchen.
Ja.
Und dann saß ich da an so einem
Ollenhemd. Du hattest damals noch nicht mich. Ich hätte dir ein Puderchen für einen Notfall mitgebracht. Ja. Und ein Hemdchen ohne Muster.
Musst du immer noch ein bisschen Bäuerchen machen?
Ja, naja, aber entschuldige, weißt du, wir lassen uns nachher ein Foto machen von den anderen drei Dingern, die noch da sind.
Du glaubst wirklich, wenn wir da rauskommen, stehen die da noch?
Ja, ich hab's gemerkt. Während ich gesagt habe, dachte ich, oh, wie unrealistisch ist das. Aber vielleicht hat der Neue ein bisschen Respekt und traut sich nicht gleich, allen Kuchen aufzufressen. Das ist immer der Vorteil an neuen Angestellten.
Dann würde sich das aber falsch fühlen als
ja, dann wäre er kein richtiger Mitarbeiter, stimmt schon. Ja. Aber der hatte gar keinen Gast, fällt mir gerade auf. Kann das sein?
Es gab
gar keinen Gast.
Ja. Was mich, also es ist okay, die sollen das machen, und es ist jetzt auch nichts Schlimmes an der Sendung, oder jedenfalls nicht viel. Ich habe wieder gedacht, wenn man weiß, wie viel Aufwand hinter Fernsehproduktionen stecken, was da an Technik mit und dieses Studio, das ist sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Wir setzen uns ja einfach hier an das Mikro und fertig. Und dafür finde ich immer, wie wenig Mühe die sich geben. Da waren so diverse Sachen dabei, wo ein Witz so weit ausgewalzt wurde, wo es der naheliegendste Witz der Welt war. Und dachte so, okay, das haben wir früher schon gemacht, das machen wir einfach genauso wieder. Das ist alles nicht schlimm, aber denkst so, ach, aber wenn ihr euch ein bisschen mehr Mühe gebt, wäre es vielleicht noch
schöner.
Das Gefühl
hatte ich auch ab und zu, so dass die Qualität der Witze, wo man so denkt, ja, ich verstehe schon, warum ihr den jetzt wählt.
Ja. Aber und ihr macht ihn jetzt noch länger und jetzt erklärt ihr ihn noch ein bisschen und jetzt walzt ihr noch ein bisschen aus.
Und es fällt einem direkt einer ein, der vielleicht ein bisschen witziger gewesen wäre. Und da, ich denke mal, wenn da so ein Raum voller mittellustiger Leute sitzt, dann gewinnt natürlich der beste mittellustige Witz und alle denken, ja, das ist ziemlich geil. Die wissen vielleicht nicht, dass da noch andere coolere Witze und Leute sind, die Witze können. Ich fand es auf so eine öde Art.
Okay.
Naja, auch öde. Also nichts. Ich habe gerade überlegt, ob ich fand es auf so eine öde Art öde. Es ist so ein bisschen verstörend. Mich verstört trotzdem Sebastian Puffpaff, obwohl der, wie du recht hast, du hast komplett recht, dass der richtig angenehm ist und nichts falsch macht. Aber es ist dennoch Stefan Raabs Studio und die Band nur 50 Jahre älter. Und die gleich, es ist alles wie immer, was irgendwie cool ist und gleichzeitig ist dann aber Stefan Raab nicht da. Warum macht der das denn nicht? Ist der sehr hässlich inzwischen? Kann das sein?
Das weiß ich nicht. Der hat sich, glaube ich, wirklich so richtig hart verabschiedet von der Öffentlichkeit.
Ja.
Und der, also, der hat auch, glaube ich, nie wieder ein Interview gegeben. Ich fand es auch damals lustig, als er sich verabschiedet hat. Es gab auch kein Abschiedsinterview. Der hatte ja ohnehin so ein...
Der hat er sowieso nie gemacht.
Nee, aber der hat ja auch immer gesagt, und ja auch zu Recht, er braucht die Presse nicht. Er braucht nicht so Leute wie mich, weil der macht seine Leute selber groß. Wenn er irgendwie Lena hat, alle reißen sich um Lena. Ja. Aber eigentlich, komisches Beispiel jetzt, aber eigentlich, er macht die da groß und er braucht keine Journalisten. Aber man hätte ja auch so sagen können, zum Abschied gibt man nochmal so ein großes Interview, der... Zeit oder irgendwas Überraschendes. Nee. Bei ihm ist ihm vielleicht alles egal. Und also insofern ist es eigentlich auch, ich will den auch nicht.
Es ist bewundernswert, aber ich wäre aus Neugierde. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das schon so lange her ist. 2015 war die letzte TV-Total-Sendung. Das fühlt sich Ewigkeiten her an.
Naja.
Ist ja auch so.
Da gab es noch nicht mal das kleine Fernsehballett.
Ja. Was haben die damals als belegbare Quelle genommen?
Brötchen.
Also ja, es war maximal unspektakulär. Also es hatte auch ein, zwei gute Ideen. Ich mochte gern, dass die alle Jahre, die seitdem vergangen sind, einzeln in so einem Beitrag sich, nicht?
Doch, ja, aber ich dachte auch so, ja.
Naja, und auch die gleichen Witze über Silbereisen.
Ich mochte ein bisschen diese Reportage. Es gab ja am Ende dieses, dass er versucht hat, auf die Bühne von Wetten, dass zu kommen, weil er sich so als...
Ah, da war ich schon am Wäsche aufhängen. Da hatte ich schon aufgegeben. Das habe ich wirklich nur noch gehört, aber nicht gesehen.
Das war ganz okay. Obwohl es komplett erfolglos war, weil es einfach nicht geschafft hat, reinzugehen. Und die ZDF-Mitarbeiter, die dann irgendwann gemerkt haben, dass das alles nicht legit ist, wie ihr jungen Leute sagt, waren dann auch sehr schnell sehr aggressiv, was man vielleicht so ein bisschen verstehen kann. War auch alles durchverpixelt. Ich glaube auch, dass da wirklich Anwälte vorher noch mal so ein paar Briefe geschrieben haben.
Ja, und auch Stimmen nachgesprochen und so. Man sah wirklich nur den Typ in seiner Jacke und drumherum war so ein einziger Blur. Ja.
Ich glaube, das haben die gar nicht so freiwillig gemacht. Ich glaube, dass da irgendwelche Leute im ZDF gesagt haben, so.
Ja, aber andererseits, man versteht es auch, ne? Das ist so eine Riesennummer, diese Wetten-das-Kacke allein. Und wenn dann noch jemand kommt und so Quatsch machen will, während man ja nicht nur die gesamte Produktion stemmen muss, sondern auch noch alle Corona-Regeln und so. Und dann, ja.
Ja, ist egal. Einer von uns wird das weiter im Auge behalten.
Ja. Da augenscheinlich gibt es jetzt mehrere davon. Oder läuft es ab jetzt einfach
immer? Jetzt läuft es jeden Mittwoch um 20.15 Uhr.
What?
Ja.
Okay. Ich verstehe das nicht. Komm, wir reden über Unbreakable.
Willst du Kuttner, wenn jetzt jemand ankäme und sagt, das ist die große Fernsehnostalgie, Wetten, das ist wiedergekommen, TV Total ist wiedergekommen, weil wir überlegen, Kuttner wieder ins Fernsehen zu bringen.
Ohne Scheiß nicht. In letzter Zeit merke ich fast jeden Tag, bin ich froh, dass ich das nicht mehr muss. Immer wenn ich fernsehe und Leute, die so noch Karriere machen wollen, allein Joko und Klaas auf diesem Wetten, das Sofa haben mich wahnsinnig gestresst, weil man eben sieht, dass sie auch gerne da sind und dass sie weiter nach vorne und nach oben und allein dieses nach vorne und nach oben macht so viel Unschönes mit mir. Im Leben möchte ich keine solche große, wobei so groß war ich jetzt auch nicht, aber nee, will ich alles nicht mehr. Ich will, nein.
Okay, auch nicht interaktiv?
Nee.
Einmal die Woche Vertretungsdienst
bei Interaktiv. Einmal nochmal so DJs interviewen, einmal nochmal sagen, was ist beim Videodreh passiert.
Du und Gülcan, das alte Traumteam.
Oh, wobei, das würde ich vielleicht nochmal machen. Mit dem E-Mail-Master. Nein, da war immer jemand, der musste die E-Mails vorlesen in der Live-Sendung, das war der E-Mail-Master.
Okay.
So.
War der sexy?
Das war Benny, der war ein bisschen ein Bärchen, ohne Bart, aber so ein kleines junges Bärchen.
Der Benny. Ich glaube, ich habe das nicht so viel. Ich war zu alt für interaktiv.
Ja, du warst nicht interaktiv genug für interaktiv. So.
Unbreakable.
Ja, pass auf, ich fasse das zusammen. Ist auf RTL. Es ist eine Reality-Sendung und ich habe lange überlegt, wie ich es beschreiben möchte und habe mich entschieden, es ein Emo-Bootcamp für kaputte Promis zu nennen, weil es exakt das ist. Mhm. Und damit habe ich eigentlich auch schon beschrieben, worum es geht. Es ist eine Handvoll Promis da, die, ich bin ja nicht mehr so Fan davon zu sagen, wer ist das denn? Den habe ich noch nie gesehen. Sobald man den irgendwo mal gesehen hat, reicht das ja heutzutage schon als Promi sein. Und die sind gar nicht so schlecht, die Promis. Wir haben einmal Christian Karmann, der ewige Benny Beimer, Susi
Kentikian,
die Boxerin. Oh, hast du alle Namen aufgeschrieben? Mhm. Oh, kannst du das? Nein, bitte, die habe ich nicht aufgeschrieben. Sag mal welche. Was? Mit Alter und Beruf? Was?
Rauskopiert, Copy und Paste.
Katharina Leonova, 34, Tänzerin. Jasmin Tawil, 39, Schauspielerin und Sängerin. Ich kann nicht glauben, dass du das hast. Mimi Fiedler, 46, Schauspielerin. Monika.
Willst du die jetzt alle vorlesen?
Ja, ich habe währenddessen schon gemerkt. Nee. Also
Raumengen. Hardy Krüger Junior kann man vielleicht noch sagen, kennt man auch noch.
Raumengen Promis, die quasi emotionale Probleme haben oder die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo es ihnen irgendwie nicht gut geht, wo sie raus müssen aus ihrem Leben, die werden alle in Kroatien tatsächlich in ein ganz klassisches Bootcamp gesteckt mit auch so mit so drei gemeinen Glatzenbärchen. Mini, Midi und Maxi-Bärchen wollte ich sagen, weil die sehr...
Konntest du die auseinanderhalten?
Anhand von Mini, Midi, Maxi nur. Sonst, weil die haben ja alle eine Glatze. Manche einer hat einen Bart, mancher nicht. Mancher ist klein, mancher nicht, mancher und so.
Okay.
Und das sind dann so die gemeinen Boot-Sergeants. Und dann ist so, wie man sich ein Bootcamp vorstellt, im Grunde alles wie beim Militär. Die haben einfach nur so ein Zelt, in dem sie schlafen. Das muss mit Spinti. Mit Spinti und alles und so, wie man sich es beim Militär vorstellt. Das Bett muss gemacht werden und zwar immer auf die gleiche Weise und alle müssen immer pünktlich fertig sein. Pipapo. Es gibt Essen, glaube ich, normal, aber es wird auch geduscht in sehr behelfsmäßigen Duschen und es wird Pipi gemacht auf so einem Sägespänenklo. Also sehr, sehr bootcampig. Und wie die Sendung selber sagt, beziehungsweise eins der gemeinen Glatzenbärchen, ist das Motto Verzicht, Struktur und Disziplin. Oh Gott. Das wird mehrfach gesagt und dazu noch Therapie quasi, um an Grenzen zu kommen. Also die müssen dann tatsächlich so üblichen Survivor...
Eine Psychologin dabei.
Genau, die müssen auf der einen Seite lauter so Survivor-Kram machen, wie von Sachen runterfallen, reinlaufen, schnell sein, im Kreis rennen, was
kämpfen,
Stuff. Und gleichzeitig gibt es aber eben tatsächlich noch eine Psychologin, die das irgendwie begleitet und da auch so ein paar Emo-Spielchen macht und so weiter und so fort. Grundsätzlich wird sehr viel... gesprochen, sehr viel reflektiert und sehr viel geweint.
Ja.
Das ist meine Zusammenfassung.
Ja, sehr gute Zusammenfassung.
Danke.
Schwierig. Schwierige Sendung. Ich finde, um mal mit was Gutem anzufangen, ich finde gut, dass sie anscheinend wirklich komplett auf den Wettbewerbscharakter verzichtet
haben.
Also anscheinend wird nicht am Ende der Super-Emo-Survivor gekürt.
Wer am kaputtesten ist, gewinnt das
ja.
Ding.
Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, mit deinen großen Traumata und großen Lebensknacksen dahin zu gehen.
Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das ist dann auch so. Also
ja.
Die kommen wirklich hin wegen Fehlgeburt oder die eine musste abtreiben lassen, weil das Kind krank war und gestorbene Kinder und Christian Karmann, der ja wohl tatsächlich eine enorm beschissene, lange Covid-Erkrankung hatte, mit Narben im Gesicht auf dem Beatmungsgerät liegen und so, die sind wirklich kaputt.
Ja.
Und ja, also das wollte ich nochmal, weil man neigt ja dazu zu sagen, ach, die kriegen jetzt keine Jobs mehr, aber diese haben richtige, ich wurde in der Kindheit nicht genug geliebt, Traumata und so.
Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, damit in so ein Bootcamp zu gehen, sich dabei filmen zu lassen, das alles in die Öffentlichkeit zu bringen und dass wir dabei zugucken. Und ich meine,
es ist wahnsinnig intim, oder?
Ja.
Ja.
Und ich meine das auch ernst im Sinne von, ich weiß es nicht, weil es kann auch sein, dass das für manche Leute genau das Richtige ist. Das ist halt auch so ein Coming-out. Also ich glaube, die Mimi Fiedler war es, die so über ihre Alkoholsucht gesprochen hat. Vielleicht ist das genau das Richtige. Aber weiß RTL das? Kann RTL das beurteilen? Kann ich denen vertrauen, dass die da die richtigen Entscheidungen treffen?
Naja, man sieht es ja anhand von, wie es geschnitten ist. Das ist, finde ich, alles gar nicht schlecht. Mein Punkt ist eher so dieses, mir ist das so intim. Ich habe das Gefühl, die würden mir das doch auf der Straße nicht erzählen. Wissen die, dass die im Fernsehen sind? Also da,
ja.
Ich finde, RTL treibt auch keinen Schindluder damit.
Nee, aber es ist, tun sie nicht. Aber trotzdem ist es auch da komisch, wenn dann so Musik darunter liegt. An einer Stelle ist es mir aufgefallen, da erzählt erzählt Hardy Krüger Junior, wie sein Sohn gestorben ist. Was wohl wirklich krass ist, 8 Monate alt und sowas. Ja. Und darunter legt RTL dann halt so eine kitschige Musik. Und nichts an der. Ich glaube nicht. Und natürlich tun die das, weil das ist Fernsehen. Und gleichzeitig dachte ich so, wow, aber ist das wirklich dafür geeignet, da jetzt so eine Unterhaltungssendung, wo Leute sich überlegen, wie schneiden wir das cool, was für eine Musik legen wir da drunter? Ich weiß, dass das dauernd passiert, das passiert ja auch im Dschungelcamp, da kommen ja auch oft emotionale, ehrliche Geschichten raus. Und ich fand's auch unangemessen, ich fand's too much. Teilweise ist das halt wirklich auch so bam, 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 ein Schicksal nach dem anderen, wenn die sich am Anfang kennenlernen und gegenseitig erzählen.
Alter, die ersten 2 Folgen sind einfach.
Ich habe nur die ersten.
Ich habe noch, glaube ich, eine 2. gesehen, aber die ist rappelvoll mit weinenden Promis und vollkommen zu Recht weinenden Promis. Es berührte mich sogar ein bisschen. Es gab wirklich Momente, wo ich dachte, der Karmann zum Beispiel, ich finde den eigentlich doof. Ja. Einfach nur, weil der in der Nähe von wo ich wohne so ein affiges Café hatte, das nach ihm benannt war und sein Gesicht auf Kaffeebechern hatte. Das hatte der, glaube ich, von Paul Newman, der in Amerika Newman's Own gemacht hat und so einen Nachhaltigkeitskram. Und dann hat er das den Karmann's Own genannt, was eh sportlich ist nach Paul Newman. Und dann hast du da auch den Kaffeebecher. Und mit der war immer sehr, abends sehr betrunken, während die aufgeräumt haben und so weiter. Und ich dachte immer, ach, der ist irgendwie ein Idiot. Und dann hat aber der mich besonders gekriegt, weil der da schon in der ersten Folge in der Kamera sitzt und sagt, dass er so hofft, dass das irgendwie die Wunden so ein bisschen lindern würde. Ihm würde schon ein bisschen Salbe reichen und ein Pflaster. Und da habe ich wirklich fast geweint, weil er weinte auch. Und die weinen alle vollkommen zu Recht und nachvollziehbar und ich nehme denen das ab. Es kriegt mich fast ein bisschen zu sehr.
Ja, das weiß ich nicht. Mich hat dann halt wirklich genervt, diese dummen Sprüche die ganze Zeit von dem Offsprecher und auch von diesem Mini-Midi.
Der Comedian, dieser eine?
Nein, nicht
der von dem. Der nervt mich aber, der kleine Comedian. Der Mini-Midi-Maxi, der Hauptbösewicht-Bärchen.
Ja, das alles nervt mich. Der Offsprecher, bereits in der ersten Minute wird den Prominenten klar, dass es hier zur Sache geht. Das ist das, wo sie so mit dem Sack über den Kopf auf irgendeinen Damm geführt werden. Und
ach ja, wie bei so einer Hinrichtung. Da dachte ich auch kurz, wow, kommt mal wieder.
Das ist kein Spiel, das hier ist das echte Leben. Und dann sagt dieser Mini-Midi irgendwas Typ, ich erwarte, dass sie 100% geben. Das ist die Schule des Lebens. Sie geben alles und noch viel mehr. Jeder Mensch kann unbreakable werden. Das ist alles so ein Scheiß.
Ja.
Die Reise zu sich selbst beginnt.
Ja, auch das ganze Verzicht, Struktur, Disziplin und so, das ist in Teil, also die beschäftigen sich auch viel mit Ängsten und dass man die loslassen soll. Und mir ist das aber auch zu viel Angstbashing, weil ein Teil von mir denkt, Angst macht Sinn. Angst ist dafür da, um dich zu schützen vor etwas. Und die sind mir zu, das ist halt ein Bootcamp, deswegen muss es vielleicht so sein, zu sehr in dieser einen Richtung, sei stark, du kannst das schaffen, Ängste sind scheiße, geh rein ins Feuer, was soll schon passieren? So, weißt du, das ist auch nicht so richtig glaubhaft, wobei das, glaube ich, dessen Job ist, von diesem einen Bärchen. Deswegen macht er ja auch immer so doofe Sprüche zwischendurch. Ja, dann sagt er, dann ist er auch immer so ironisch und das gefällt mir auch nicht. Dann sei halt ein richtiger Bootcamp-Nazi. Dann mach aber keine versöhnlichen Witze. Sei eins von beiden.
Sag nicht
immer tippitoppi.
Ja.
Alter.
Mich ärgert das auch. Also ich schwanke da total zwischen, vielleicht ist es auch völliger Humbug, was sie da machen. Ich traue diesem Typen nicht zu, dass der weiß, was gut für mich ist, wenn ich mit so einem Riesenknacks dahin komme.
Dafür ist die Frau da.
Die Frau sagt den Satz, wenn die Prominenten bereit sind, sich zu öffnen, passiert der Rest von selbst.
Guter Punkt, dann braucht man die Bärchen eigentlich gar nicht.
Das ist doch auch Unsinn.
Die sind erst dann bereit zu öffnen, sich, nachdem sie Verzicht, Struktur und Disziplin
haben. Aber auch dann passiert doch der Rest nicht von selbst. Ist doch alles Unsinn. Und dann zwischengeschnitten diese Szenen, wo die in so einer Art Schaltzentrale, wo die sich über so einen Tisch beugen, die drei Bootcampies und die Psychologin.
Das habe ich nicht gesehen. Ach so, wobei, doch.
Doch, und so Fotos, ja. Das ist in einer Weise blöd nachgespielt.
Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich erinnere mich nur an alle weinenden Prominenten und wie beeindruckt ich davon war.
Sein Bett zu machen ist ein kleiner Spiegel der Seele, Sarah. Wie ist deine Seele?
Du möchtest
jetzt an ein paar Sachen, möchtest du denen jetzt noch recht geben? Okay, sag es.
Eine Sache hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Wir kennen doch alle Bootcamps schon von, weiß ich nicht, Police Academy oder so. Wir wissen, wenn man in der Scheiße drin sitzt, dann muss man sein Bett machen und dann kann man das nicht irgendwie machen. Und ich war wirklich, wirklich entrüstet, wie die zweimal nicht geschafft haben, ihre Betten vernünftig zu machen. Der Typ hat doch schon, der Lehrer hat doch schon ganz am Anfang gesagt, dass es gab sogar Fotos, wie das aussehen soll. Und ich erinnere mich, dass die zum ersten Mal zum Morgenappell rauslaufen und man sieht aber von außen in dieses Zelt so ein bisschen rein und ich sehe drei ungemachte Betten und ich war sofort das Glatzenbärchen. Ich war sofort, Alter, das ist doch nicht gemacht, das sieht man, geht zurück. Nicht nur ihr anderen auch, ihr habt doch gelernt, ihr sollt einander helfen, nur weil Mimi kein Bett und so. Wie schwer kann es sein, das scheiß Bett zu machen? Der Schlafsack soll auslüften und nicht so lange, wie man denkt, sondern so lange, wie das Bärchen sagt. Ich glaube, wenn ich erstmal da sein müsste, dann wäre ich ein richtig gutes Bärchen, gemeines Glatzenbärchen, oder, aber ich wäre auch sofort der Lieblings...
Du wärst ein super gutes, geiles Glatzenbärchen.
Ja,
hast du geil gesagt? Nee, hab ich jetzt gesagt.
Nee, gemeines.
Ach, gemeines. Gemeines Glatzenbärchen.
Du fändest mich auch nicht geil, sondern gemein. Nee, aber ich wäre ein geil, gemeines Glatzenbärchen. Okay. Und bei mir wären die Fuckbetten gemacht.
Trotzdem, I take your point. Yes.
Dein Bart sieht heute ganz anders aus als sonst. Der ist so ein bisschen spitz nach
ja,
unten.
Ja, ich war beim Barbier, der ist so ein bisschen...
Ach, der ist auch mit Absicht so, das sieht ja, toll ja. aus, aber sonst Dank. Ist der runder, ne?
Ja, ja, ja.
Ist gut, ist ein Weihnachtsbart. Entschuldige, you get my point?
I get your point und trotzdem halte ich den Satz, sein Bett zu machen ist ein kleiner Spiegel der Seele. Für großen Unsinn.
Ja, wobei, wenn man möchte, kann man ein bisschen was rein...
Ja, natürlich kann man. Sarah, du trägst eine Maske. Ich möchte, dass du sie ablegst.
Wenn einer keine Maske trägt, dann nicht.
Ach so, das
aber
ist das.
Aber ich könnte jederzeit, ja. Das ist diese Authentizität, von der die Leute reden.
Authentizität, das
ja,
hat mich schon mal besprochen.
Ich habe eine super authentische Maske auf.
Ich fand das alles, also das, es gibt viel Schlimmeres und trotzdem fand ich das alles irgendwie zweifelhaft. Es gab eine Stelle, die mich dann in meiner Komplettablehnung von allem doch ein bisschen versöhnt hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Ende der ersten Folge, auch immerhin nach 2 Stunden, schreibt diese Psychologin, die ich auch eine doofe Kuh fand, gibt jedem so einen Zettel.
Ich finde die ganz angenehm. Vor allem nach der Paartherapeutin, die beim Sommerhaus der Stars war. Seitdem bin ich so kaputt jetzt von Fernsehtherapeuten.
Ich finde die schon schlimm, weil die gemeinsame Sache mit den gemeinen Glatzenbärchen
macht. Ja, aber im Interesse der Promis, die ist lieb zu den Promis. Die müssen sich auch nicht alle sofort öffnen. Das müsste in deinem Interesse sein, dass man sich
stimmt, die eine musste das nicht gleich sagen. Die schaffte das nicht, weil die so... Deswegen weiß ich auch nicht, was deren Problem ist. Ist egal.
Das war die ihr Kind abtreiben musste, glaube ich, als das schon 5 Monate war, weil das so alle ungünstigen Voruntersuchungen gefailt hat quasi. Also das wäre einfach ein sehr schlecht lebensfähiges Kind gewesen und dann musste sie das im 5.
Aber auch da, wenn wir einmal noch kurz drüber nachdenken, das ist ja schön, dass die Psychologin tatsächlich an der Stelle sagt, du musst das jetzt nicht erzählen. Aber ist das dann trotzdem irgendwie gute Fernsehunterhaltung, wenn sie es dann in der 3. Folge erst erzählt?
Hey, ja, es ist wie ein geiler Cliffhanger.
Nein. Ja.
Also, Entschuldigung, aber ich habe es aus Fernsehsicht kurz besprochen.
Eben, aber du hast eigentlich schon gesagt,
du hast doch dafür, wie viel sind das? Das sind ja viel mehr, als ich in Erinnerung hatte. Was sind das? 8 Leute? 10 Leute?
Ja.
Du hast ja trotzdem noch 9 vernünftige andere Traumata.
Nein, ich meine es genau umgekehrt. Sollte das überhaupt ein Thema sein für so eine Sendung? Ist das eine gute Idee, dass Leute mit solchen krassen Erlebnissen.
Also ehrlich gesagt ist das der Teil, der mich daran gekriegt und überrascht hat, obwohl er überhaupt nicht überraschenswert sein sollte, nämlich dieses ganz klassische Promis haben auch Probleme, weil natürlich weiß ich das. Aber dennoch denkt man nicht so weit, dass all diese mehr oder weniger berühmten Leute genauso tief traurig und verzweifelt und mit einem enorm, fast so ein kindliches Bedürfnis nach Liebe und nach Hoffnung, das hat mich einfach überrascht.
Aber die können damit ins Bootcamp zu RTL gehen, das ist der Promi-Bonus dann.
Naja, aber so kann man als normaler Mensch sehen, die Promis sind nicht anders. Promis haben auch Abtreibung und denen sterben auch Kinder und die nicht. Sind auch alkoholabhängig und schämen sich. Müssen.
Ich wollte ja eigentlich was Positives sagen. Die hat am Ende der ersten Folge zu jedem so einen Satz auf den Zettel geschrieben. Und da war ich auch innerlich schon in dieser kompletten Ablehnhaltung. Und das war ganz gut.
Welcher Satz hatte ich gekriegt? Ich male dir auch so eine Karte, wenn du willst. Du bist schon okay. Liebe Grüße, deine Sari. Mit so einem kleinen Kichern, so ganz gleich baue ich einen kleinen Chip ein. Welcher hatte ich gekriegt?
Es war gar nicht ein Satz.
Welcher hatte ich gekriegt?
Aufgeschrieben habe ich, du bist hier richtig. Ich weiß gar nicht so richtig, worauf sich das...
Ich auch nicht, aber es klang irgendwie gut, ne?
Ja.
Na, für so
und du hast es bei mehreren gemerkt, dass das wirklich so ein Satz war, dass da irgendwas...
Weil die Psychologin ist, weil die weiß, was die antreibt und weil die eben das auf den Zettel schreibt.
RTL-Psychologin, das ist nicht dasselbe.
Nee, ich fand die wirklich nicht so schlecht. Ich hätte jetzt nicht dringend von der psychologisiert werden müssen.
Du wolltest keinen Zettel von der haben, oder was? Ich kann dir auch einen Zettel schreiben.
Ich brauche keinen Zettel, ich kann meinen eigenen Zettel schreiben, ich bin Autorin.
Ich schreibe dir auf den Zettel, ich brauche keinen Zettel.
Hm. Den würde ich immer bei mir dabei haben. Okay. Zur nächsten Sendung malen wir uns jeder gegenseitig einen Zettel.
Okay. Also, ja.
Ich finde es schon interessant. Also ich würde jetzt nicht, vielleicht doch, merke ich gerade, wenn sonst nichts läuft, aber gar nicht notgedrungen weitergucken. Aber ich war überrascht, zumal ich ja davor, Christoph und ich haben viele, wann finden die ihr Unabhängigkeitsamulett, Witze gemacht, weil wir davor ja Survivor geguckt haben. Und das ist ja eigentlich ähnlich, so ein bisschen. Und die nur müssen die dann dauernd immer irgendwas suchen und finden. Und dieser Teil, der Wettkampf quasi, geht tatsächlich, der fehlt nicht emotional, aber der ist nicht da. Man erwartet ihn als Zuschauer aber dauernd. Man denkt immer, okay, wer hat jetzt gewonnen? Wer hat das geilste Trauma? Bis einem so einfällt, ach nee, stimmt, darum geht's gar nicht. Das ist verwirrend und deswegen finde ich das durchaus interessant, weil es eher wie so eine zu taffe Therapiesendung ist als eine ernsthafte Survivor-Sendung, weil die haben ja genug zu essen und so.
Ich habe zufällig gesehen, weil irgendjemand das auf Twitter empfohlen hat, und zwar gar nicht im Zusammenhang mit dieser Sendung. Es gab in den USA in den 50er Jahren eine Sendung Queen for a Day. Und da sind Frauen hingegangen mit irgendwelchen schlimmen Schicksalen. Sohn muss irgendwie neue Niere kriegen, hat schon 3 bis 4 Arme amputiert bekommen und sie hat aber leider kein Geld und hat deswegen schon ihre eigene Niere verkauft und braucht jetzt Geld für
Arme.
Krasse Schicksale. Und das ist so eine Gameshow. Und die gehen da wirklich hin, sind auch offensichtlich sehr überfordert mit dieser Situation, haben so einen übereuphorischen Moderator. Und am Ende entscheidet das Studiopublikum durch Beifall, wer das schlimmste Schicksal hat.
Ob du kaputt genug bist?
Genau, und deswegen jetzt als Queen of the Day. Und dann kriegst du tatsächlich so eine Krone aufgesetzt und kriegst irgendwie diesen Wunsch erfüllt, also die Arme zum Beispiel für deinen Sohn oder die Niere.
Aber der Preis ist, sich davor zur ärmsten Wurst im Studio küren zu lassen. Dann kriegt man aber Arme gekauft.
Und die anderen nicht. Das ist so hart. Und
kann man das online
Ja, auf YouTube. Auf
Lass
YouTube.
Uns das mal machen, das klingt ja toll. Ja, damals hatte man noch nicht so ein Gespür dafür, richtig?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man es heute so zuverlässig hat, aber ganz in der Form wird es heute, glaube ich, dann doch wirklich nicht mehr gehen. Und es ist so unangemessen, weil es ansonsten auch wirklich so diese Gangshow-Stimmung hat.
Es klingt ganz toll, es klingt wie was ausgedachtet, ehrlich gesagt.
Ich habe das dann auch gleich mir angeguckt und gedacht, wow.
Ein Teil fand ich noch beeindruckend, nämlich tatsächlich diese ganze Covid-Scheiße, die Karma notgedrungen transportieren muss. Ein Teil von mir dachte echt, wow, das ist nicht so schlecht, dass der dabei ist. Weil der wirklich sehr, und ich habe den ja auch Daily Basis quasi früher von Weitem zumindest gesehen, der sieht wirklich kaputt aus und der sieht wirklich krank aus einfach und man merkt ja, die müssen ja da viel sportlichen Kram machen, ne? Da wäre ich ja auch schon sowas von raus, dauernd rennen und Sachen hochheben und tragen und so weiter und so fort und der kann das einfach körperlich nicht, was nicht gut ist für ihn und gleichzeitig wahrscheinlich doch irgendwie gut ist, weil er eben tatsächlich seine Grenzen dauernd sieht und nur ein Teil von mir dachte so, das ist jetzt mitten in der vierten Welle, die ungefähr doppelt so groß ist wie alle Wellen, die wir davor hatten, was ich übrigens gar nicht verstehe, können wir darüber irgendwann nochmal reden?
Ja, nächste Woche.
Dachte ich so, ich finde es gut, den da zu sehen, weil der ist glaubhaft und diese schlimme Narbe, also die ist gar nicht schlimm, die sieht sogar gut aus, aber diese Narbe im Gesicht und dieses permanente Scheitern an seinem Körper wegen Long-Covid, hatte ich so einen Teil von mir dachte, Christian, gut, dass du damit und den Leuten mal zeigst, wie beschissen das tatsächlich ist.
Ja, also ja, auch diese Sache, die man ja nicht nachdenkt, diese Narbe, du wusstest das vorher schon, ne? Das ist ja
ich dachte nur, hatte der schon immer diese Narben und dann dachte ich, nee, und dann dachte ich, irgendjemand hatte mir davon erzählt und er erzählt ja selber davon, dass man wohl, wenn man im Koma liegt, immer meistens auf dem Bauch liegen muss und dann diese ganzen Schläuche und dieses Beatmungsgerät einfach drauf liegt, wobei ein Teil von mir dachte, können die nicht ein bisschen besser wenden oder dass man da mal was drunter, also weil das ist eine beeindruckende Narbe dafür, dass er gar nicht gekämpft hat mit einem
Nazi. Das ist ja Teil davon, warum das so aufwendig ist, diese Leute auf der Intensivstation zu betreuen, weil dieses auf dem Bauch liegen so krass ist, auch die auf den Bauch zu kriegen und dann zu drehen, das ist halt viel personalintensiver als so der durchschnittliche Intensivstationspatient.
Du kannst doch zwischen Nasenschlauch und Christian Karmann könnte man doch ein bisschen Schaumstoff legen. Irgendwas, was macht, dass man dann nicht die Ausschlagnadel vom Sauerstoffgerät eingebrannt sieht in dessen Gesicht. Ich meine, man sieht ja die Uhrzeit quasi, die war, als der da lag. Ich fand das eine zu große Narbe dafür, dass man das in meiner Welt hätte verhindern können. Aber ich bin auch keine Pflegekraft.
Ja, ich glaube, ein bisschen andere Sorgen. Aber ja, ich habe aber auch da gedacht, warum muss der dann... Also all das, was du sagst, stimmt. Und gleichzeitig dachte ich, warum muss der dann an so einer Show teilnehmen, wo es immer wieder darum geht, irgendwelche sportlichen Aufgaben zu erledigen? Und ja, manchmal gab es die Antwort darauf, weil die Dinge im Team erledigt haben. Und dann hattest du auch so diesen Lerneffekt. Okay, sein Teampartner, seine Partnerin konnte ihm helfen. Es ging nicht um Geschwindigkeit, sondern es ging darum, dass sie alles geschafft haben, weil sie es, da habe ich was gelernt. Wenn wir es zu zweit machen, schleppen wir auch den Schwächeren mit. Aber gleichzeitig hattest du die ganze Zeit Christian Kamann, der sagt, das kann ich nicht und das kann ich wirklich nicht. Und ich so, ja, aber warum ist das denn dann jetzt die Grenze, an die wir ihn führen wollen?
Naja, der macht, ich mache ja bei diesem Frühsport, kriegt er ja inzwischen da so Kinderaufgaben. Der muss dann halt nicht im Kreis rennen. Ja, aber
das macht dich doch auch nicht glücklich, wenn du da Kinderaufgaben
kriegst. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es besser ist, als wenn du auf der Ersatzbank sitzt. Du machst halt so viel, wie du kannst. Der kann ja nicht gar nichts.
Vielleicht gehst du einfach zu der Psychologin hin und sagst so, hier, also
Attest.
Ja.
So habe ich es im Schulsport gemacht. Ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, dass mein Herz immer wehtut, wenn ich viel renne. Und dann hatte ich eine Sportbefreiung.
Das tat dir gar nicht weh, dein Herz? War das der Anfang auch der Vernarbung von diesem Herz?
Ja.
Okay.
Das wird sehr gut sein, dass das.
Ja, ja.
Ich habe tatsächlich mein gesamtes Abitur ohne Sportunterricht gemacht, weil ich die Ärztin, die Kardiologin angelogen habe.
Aber bis dahin konnten wir das auch schon abwählen. Ich habe im Abitur auch keinen Sport mehr gemacht.
Man konnte bei uns nicht Sport abwählen.
Ich glaube, in der Arbeit zur 12. muss man es irgendwie.
Oder ich musste Chemie abwählen schon. Da konnte ich, das war noch schlimmer als Sport.
Ich habe irgendwann konnte ich Sportart wählen. Ich habe irgendwann Hockey gewählt, weil ich dachte, das ist jetzt meine Chance, weil niemand kann Hockey spielen. Alle anderen können immer schon Fußball spielen. Dann bin ich da als jemand, der nicht Fußball spielen kann, falle ich besonders auf. Wenn ich so eine exotische Sportart nehme wie Hockey, fangen wir ja alle bei Null an.
Ist das aufgegangen?
Nein.
Dein Gesicht verriet es schon. Hm. Mein Gesicht sagte nur, wie ihr hattet Hockey.
Ja.
Wir waren in der DDR groß geworden. Ja. Wir hatten ja nichts. Wir mussten eigentlich immer nur raue Mengen Runden auf dem Schulhof rennen. Und das war der Moment, wo ich dachte, dieser schlimme Herzfehler. Ja. Da lasse ich besser mal drauf gucken. Ich habe das richtig, habe ich dir das nie erzählt? Die Kardiologin war natürlich nicht komplett blöd. Die hat mir so ein 24-Stunden-EKG mitgegeben im Sinne von, ja, beweisen sie erstmal. Aber Sari ist auch nicht blöd gewesen. Man muss ja bei so einem 24-Stunden-EKG aufschreiben, was man zu welcher Uhrzeit macht, damit das verglichen werden kann mit der Herzfrequenz. Und immer wenn ich Treppensteigen aufgeschrieben habe, bin ich super schnell die Treppen hoch und runter gerannt. Und dann war unterm Strich das Ergebnis ein zu schnell schlagendes Herz bei verhältnismäßig geringer Bewegung. Das werde ich nie vergessen. Oh, ich glaube, ich habe das sogar in Tagebuch geschrieben damals.
Ich mag die Dramaturgie deiner DDR-Erzählung. Und ich bin ja auch nicht blöd. Aber sie ist ja auch nicht blöd. Aber ich bin ja auch nicht blöd.
Ich muss den Leuten ja auch zugestehen. Aber ja, unterm Strich gewinne ich immer in nicht blöd sein.
Wenn es so einfach ist, dass man Treppen hochrennt und drauf, bin entspannt die Treppe hochgegangen. Genau so. Was immer da jetzt im EKG steht.
Ja, ich weiß nicht, was da steht. Mhm. Ja, ich fand es super schlau von mir. Und gerade, wenn ich wieder Sport machen musste, bam.
So,
also das war Unbreakable. Auf RTL läuft das im RTL Plus, sagt man jetzt RTL Plus?
Ja, man sagt jetzt RTL
Plus. Aber die Internetseite heißt noch TV Now.
Ja, aber oben nicht, also irgendwie, was weiß ich.
Wie Anne das gesagt hat, Anne, unsere geheime beim RTL, die hatte schon vor ein paar Wochen gesagt, dass die Plattform geändert wird. Wir haben es ja extra nicht laut gesagt, aber jetzt darf man. Jetzt heißt es hier von RT Plus, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen.
Immer noch Bäuerchen hier von dem?
Ja, ich weiß auch nicht.
Das machen wir nicht nochmal, das sage ich dir.
Also für mich war es die Sache wert, ehrlich gesagt.
Ja, gut.
Wir haben so viel vor noch, wir müssen noch so viel reden. wir lassen die Hausaufgaben einfach weg. Ach, ich kann meine super kurz erzählen. So, Glauben, auch aus Versehen auf TV Plus.
Mhm. RTL Now.
RTL Now.
Ach so. Ach, die Katharina, das hat sich echt gelohnt.
Ja, Katharina.
Glauben ist eine siebenteilige Serie.
Sollen wir Fernsehballett-Merch machen mit nur zwei verschiedenen Pullis? Auf einem steht Sebastian und auf einem steht Katharina und dann kann man sich so als Fernsehballett-Fan äußern.
Kennst du jemanden, der so
T-Shirts? Der Pullis macht? Keine Ahnung, ich würde mich mal umhören. Also,
das ist ein bisschen knapp zu Weihnachten.
Weiß ich nicht, meine Pulli-Firma Oakling.de, vielleicht muss man mal gucken, aber wir bringen jetzt natürlich demnächst Weihnachtspullis raus. Ich weiß nicht, ob wir das, wir haben auch Oversize-Pullis jetzt.
Ist nicht schon ein bisschen knapp?
Ist vielleicht ein bisschen knapp.
Steht Weihnachten nicht schon länger vor der Tür?
Oh, Weihnachten, bald kaufe ich mir einen Weihnachtsbaum.
Ja, Glauben haben wir geguckt, von Ferdinand von Schirach, Bestsellerautor, Strafverteidiger, sein erstes Drehbuch, was er geschrieben hat anscheinend. Also er hat halt ganz viele Bücher schon geschrieben, die irgendwie verfilmt worden sind.
Wir haben über irgendwas auch schon mal geredet.
Ja, mit Moritz Bleibtreu. Ja, da haben wir, glaube ich, sogar drüber geredet.
Ja, siehst du, dann ist das noch nicht sein erstes Drehbuch.
Doch, das andere sind
Ach, das
halt
war nur inspiriert von
Bücher. Nein, das andere waren Bücher, die man verfilmt hat oder Geschichten.
Ah, Okay. Oh, gut, denn die Möglichkeit war toll. Ich habe
eine merkwürdige Dynamik bekommen. Muss ich mir jetzt mal ein bisschen wieder runterfahren?
Ja, fahr dich mal peinlich. Wieder runter.
Ich fahre mich mal wieder runter.
Dir ist das oft peinlich, was wir hier machen. Ja. Ich bin immer so, ich höre es ja eh nicht. Niemand, den ich kenne, hört es. Ja, du schämst dich immer für Sachen komisch. So, Glauben, Schirach, von.
Möchtest du das auf ein Kärtchen schreiben?
Ah, Kärtchen.
Ist schon okay, so schäm dich nicht. Oh, so mit Ausrufezeichen.
Nein, ich mache ein schäm dich Kärtchen. So, komm, wir müssen jetzt hier reden, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
Es ist also gar nicht so leicht, das zu erzählen. Es ist die Geschichte von einem angeblichen riesigen Kinderschänderring in einer Kleinstadt, in einer fiktiven Kleinstadt. Ottern heißt die, glaube ich, ne? Erzählt wird es über die Figur von einem Anwalt, Dr. Richard Schlesinger, gespielt von dem fantastischen Peter Kurt. Ich möchte nicht vorweg sagen, wie ich es finde, aber Peter Kurt ist fantastisch und spielt diesen Anwalt.
Ich bin so bei dir, alter Falter, der Typ ist so krass.
Der ist super.
Ja.
Und der ist ein Anwalt, der schon ziemlich runtergekommen ist und der wird auf eine etwas umständliche Art Anwalt von einem Besitzer einer Gaststätte, wo dieser massenhafte Missbrauch von den Kindern stattgefunden haben soll. Es gibt eine etwas erstaunliche weibliche Hauptrolle, Asra, die so eine Art Mob-Killer,
Auftragsverhauer eher,
Auftragsverhauer von der chinesischen Mafia.
Ja, wunderschöne, gut gekleidete Frau, weshalb der Auftritt so überraschend ist. Die, genau. Wie nennt man sowas tatsächlich? Ist das ein Auftragsverhauer? Auftragsverhauer,
ich finde das ein super Wort. Ja. Besser. Also wenn Wobei man Verhauer so ein bisschen unterschätzt, wie viel dabei kaputt geht.
Die ist eine unfassbare Kampfmaschine tatsächlich, so. Ja.
Aber Auftragsverhauer finde ich super. Ja, und es geht dann über, also im Grunde ist das die Geschichte. Es wird mit so ein paar Umwegen erzählt, aber im Grunde ist das dann, wie er 7 Folgen lang sich darum bemüht, diesen Typen zu verteidigen. Das Besondere an diesem Fall ist es, dass es gibt die ganzen Aussagen von den Kindern. Viele, viele Kinder, die irgendwie gegenüber so einer Erzieherin oder sowas ausgesagt haben, dass sie missbraucht wurden.
Ich glaube, eine Psychologin war das, so eine sehr
selbstgemachte Psychologin.
Ja, eine Expertin oder so. Ja.
Und die, es gibt aber praktisch keine handfesten Beweise oder jedenfalls sehr wenige. Und das ist alles ein bisschen merkwürdig und das ist irgendwie die Geschichte.
Und es sind 20 Leute oder irgendwas da. Wie viele Leute sind das denn?
Genau.
Ja.
Beruht auf einem echten Fall in Worms in Ende der 90er Jahre, können wir gleich noch darüber reden, der wirklich so war.
Passiert.
Riesiger Justizskandal.
Ja. Und im Grunde ermitteln die beiden, das muss man vielleicht, die kommen ja eigentlich beide aus Berlin und fahren dann nach Ottern mit verschiedenen, also beide ermitteln quasi, beziehungsweise beide haben das Interesse daran, diesen einen Typen zu verteidigen. Und das wird die ganze Zeit nicht so richtig klar, welches Interesse die Frau daran hat.
Obwohl man sich denken konnte.
Ja,
ne?
Dass ich hatte auch früh das Gefühl zu wissen, wie das, hast du es zu Ende gesehen, vermutlich. Wie das ultimative Ende, das habe ich irgendwann früh, dachte ich mir schon, wenn da nicht mal das in die Richtung geht. Aber das war trotzdem gar nicht schlimm, weil die ein sehr gutes Pärchen, Ermittlerpärchen oder auch nicht, weil beide auf so eine Art, es ist ja auch, muss man noch dazu sagen, Peter Kurt ist natürlich der klassische schlecht gelaunte, alkoholkranke, übergewichtige, wortkarge, aber irgendwie guter Ermittlertyp, der klassische Schwedenermittler,
Jein, der ist halt schon sehr Anwalt, auch im Sinne von, so vorrangig geht es ihm gar nicht darum, die Wahrheit rauszufinden, nee, das ist dann wieder halt so viel diskutiert, genau.
Ja, das ist auch so ein Schirach-Ding, ne? Dass er ja immer in all seinen Sachen so Sachen zur Diskussion stellt.
Ja, es wird dann halt auch so viel darüber geredet, was ist denn jetzt Verantwortung, was ist Schuld, was ist Glauben, ist denn
so über- hieß doch diese andere Geschichte, Schuld. Ja, der macht immer mit so Wörtchen,
ja. Wie fandst du es denn?
Ich dachte erst so, ach, ich kann gerne, es ist ja auch theoretisch, wirkt das ja wie PPK. Ne, ich denke immer, ach, Anwalt, Justiz, du erkündigst das als so Justizdrama an und dann sehe ich einfach die ganze Zeit so an, so Gerichte vor mir und denke so, langweilig. Das ist gar nicht so.
Es ist ohnehin sehr wenig Gericht.
Ja, sehr, sehr wenig. Es ist viel, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich finde den Typen so gut, dass die eigentlich hätten machen können, was sie wollen. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, wir haben den schon mal abgefeiert, ich glaube, bei Babylon Berlin.
Ja, da spielt er so einen Bullen.
Ich finde den so gut. Der berührt mich auf ganz vielen Ebenen ganz doll, weil er eine weirde Mischung, habe ich damals auch schon gesagt, aus meinem verstorbenen, schon sehr, sehr, sehr früh verstorbenen Opa und meinem Freund Tim Sproten ist. Der, und Tim ist ein richtig guter Typ. Ich habe den seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber der war lange Zeit ein Freund von mir und die sehen sich, also Peter Kurt sieht so ein bisschen wie die ältere, unattraktivere Variante von Tim aus, aber Tim hat so eine ähnliche, sehr prägnante Nase und Blick und der gesamte, ich kann den so gut leiden, die ganze Zeit denke ich immer nur, ach Peter Kurt sei mein Kumpel und ich finde auch die Kombi aus diese merkwürdige, gemeine, böse, schöne, wunderschöne Frau und dieses Verhältnis von
die
den beiden.
Die immer Herr Anwalt nennt, die ganze
ganz
Zeit.
Ganz genau und die auch wenig reden, aber dann doch super intim sind so ein bisschen miteinander. All das gefällt mir wahnsinnig gut, dass mir fast ein bisschen egal ist, was deren andere Probleme sind. Mhm. Plus, was mir auch selten passiert, dieses Ottern, ich habe das gegoogelt, das sieht so unrealistisch schön aus da, Monschau. Wie in so einem, ganz genau, Monschau. Ich kenne das nicht, aber ich glaube, das ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen.
In der Eifel ist auch ein bisschen überflutet worden jetzt und ist aber super bekannt auch, weil als Fernsehkulisse sehr beliebt.
Wie sieht das denn da aus? Das sieht aus wie, weißt du noch, bei Sex Education, das spielt auch in so einem das spielt auch in Monschau.
Ja, ja, ja.
So eine Mittelalterstadt, die aussieht, als hätte sich jemand einfach sehr viel Mühe beim Kulissenbau gegeben. Ja. So, das ist so schön da, dass ich überlegt habe, da hinzufahren. So bin ich gar nicht.
Machen Menschen aber. Es ist durchaus auch touristisch nicht ganz unerschlossen.
Ja, das meinte Christoph auch, die sind früher viel an solche Orte gefahren, weil der ja so aus Frankfurt kommt und dann auch noch irgendwas mit Bayern und dann, ich kenne das, ich kenne nur Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß nicht, wie das
es ist.
Es ist
jetzt nochmal besonders attraktiv, seit man diese Drohnen hat, die einfach so von senkrecht von oben die Stadt filmen.
Also das, allein das reicht mir schon, es ist auf vielen Ebenen so leise witzig, was ich gut leiden kann und dann ist mir so fast die Geschichte egal und angenehmerweise lässt einem das auch Raum dafür. Die Geschichte ist zwar da und es geht die ganze Zeit um die, aber man kommt auch komplett durch, wenn man nur Bock hat, die beiden oder die Leute zu sehen. So. Mhm. Insofern war ich richtig begeistert. Es hatte ganz kurz zwischendurch so ein Tief, wo ich dachte, oh, jetzt nicht so Mafia-Scheiße, nicht so Untergrund, die Chinesen und so, das ist so gar nicht meins, aber das fällt dann komplett weg, sondern es ist dann tatsächlich auch oft so eine Diskussion über Glauben und Nichtglauben und Schuld und Verteidigen und die alte Frage, wie können sie Kinderficker verteidigen und er sagt, die alte Frage von, die sind doch schuld und er sagt, ja, aber die brauchen trotzdem eine Verteidigung. Das finde ich sogar manchmal interessant, weil man einfach beide Teile einer Diskussion vorgeschauspielert kriegt von Leuten und immer, das ist ja mein großes Problem auch bei Podiumsdiskussionen, dass ich immer denke,
als Letzter
ja,
gesagt
stimmt,
hat recht.
Ganz genau, ja stimmt, dann sagt der andere was, man denkt, oh, das nervt mich immer ein bisschen, aber das ist eine klassische Schirach-Sache, ich erinnere mich an Moritz Bleibtreu, der Tausende dieser Dialoge geführt hat, aber eigentlich kann wirklich passieren, was will, weil ich mache einen Peter Kurt Fanclub auf, ohne Scheiß, ich finde den so toll, ich fand es richtig gut, ich fand es eine solide 80.000 Punkte.
Okay.
Und ich hatte es nicht vor, ich wollte das nicht, so war es.
Ja, ich weiß. Also vieles daran ist toll. Auf seiner oberflächlichen Art ist das total unterhaltsam. Es wird über lange Strecken nicht viel geredet. Leider wird das ein bisschen konterkariert durch andere Szenen, wo ununterbrochen geredet wird. Aber gerade am Anfang ist vieles einfach auch, wird nicht ausgesprochen. Es ist cool gefilmt.
Ja.
Auf so einer reinen Unterhaltungsebene finde ich das sehr, sehr angenehm und sehr, sehr undeutsch irgendwie auch. Finde das könnte sofort irgendwie ein internationales.
Ja, undeutsch ist ein gutes Wort. Ja, genau das.
Trotz Monschau, was irgendwie auch sehr deutsch wiederum ist.
Naja, und aber, alle anderen auch, aber irgendwie merkt man es gar nicht so.
Und dann finde ich das aber so, irgendwie passen die einzelnen Teile alle nicht zusammen. Diese Asra, das ist toll, die Frau ist toll, die spielt das toll, es ist natürlich auch eine geile Rolle. Mhm. Und das macht, all das, was du gesagt hast, stimmt, wie viel Spaß es macht, denen zuzugucken. Und gleichzeitig ist das so merkwürdig, weil die Geschichte, die sie erzählen, ist real. Und es ist ihnen irgendwie auch wichtig, eine reale Geschichte. Wie sind die Menschen? Sind die im Grunde böse? Wie muss man mit dem? Also es geht ihnen um ganz viel echtes Leben. Mhm. Und diese Figur ist eine solche Fantasiefigur da drin.
Die Asra?
Ja. Mhm. Und macht auch so Fantasiesachen. Also es ist jetzt weniger, wie sie ist, sondern was sie dann zwischendurch, man erwartet das nicht alles, was da so passiert.
Sag ein paar Sachen. Also lass uns den Anfang verraten, weil das ist einfach so toll, wie die einander vorgestellt werden.
Da kannten sie sich ja schon. Naja, das kann man erzählen. Du meinst, dass sie ihn am Anfang zusammenschlägt,
ihr erster Auftritt ist, er schuldet den Chinesen Geld und sie kommt und ballert ihm mit aller Höflichkeit, die sie hat, richtig die Nase weg.
Das ist toll. Das ist toll, weil das ist überraschend. Mhm. Das ist lustig, hätte ich fast gesagt.
Es ist auch lustig, es weil es hat lustige Dialoge. Ja. Sie sagt dann auch, Herr Anwalt, das wird wehtun jetzt.
Und aber Sie wissen, die Chinesen brauchen Beweise. Ja, ein Foto davon machen.
Und allein, dass die dann danach beschließen, so und jetzt lass mal nach Monschau fahren und diese Sache klären. So einfach ist es nicht. Aber
es gibt aber später Eskalationen mit ihr, die einen ganz anderen Level haben.
Sag nochmal was.
Hammer?
Ah. Oh, ich fand die Argumentation von Hammer so gut. Ein Teil von mir wollte immer einen Hammer dabei. Ich dachte dann, stimmt. Naja, aber
die. Und ist, all das, was da rundrum passiert.
Das ist ihr Job.
Ja, aber auch die ganze Art, die da drumrum passiert.
Ja.
Und das ist auf so einem. Das ist völlig okay, aber ich habe das Gefühl, das kommt aus einem anderen Genre. Ich fand das an sich gar nicht schlimm.
Das hat was sehr Tarantino-haftes. Die wirkt so ein bisschen, als hätte man die aus einem Tarantino-Film ausgeliehen. Das weiß ich, weil ich gerade den aktuellen Tarantino-Film auf Netflix gesehen habe. Hast du den gesehen mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio? Der ist weird und toll.
Okay. Ich habe nur das Gefühl, das ist ein anderes Genre. Und es werden da so ein paar Sachen miteinander gekreuzt, die sich gar nicht so gut kreuzen.
Aber das ist doch das Tolle daran. Doch, so ein Peter Kurt zusammen mit so einer Asra, die die ganze Zeit Austern schlürfen will und er nicht. Und aber ohne, dass es so übererzählt wird. Ich finde, die Beziehung, mir hätte das gereicht, den ganzen Tag nur die beiden zu sehen. Mit Hammer und Austern ist mir egal.
Also ich hatte da so ein paar, und also teilweise diese Dialoge, wenn dann wirklich verhandelt wird, also es ist das Schlimmste und Längste ist, wenn er mit dieser Möchtegern-Psychologin so eine Diskussion führt, wo ich auch die einzelnen Argumente alle gar nicht verstehe.
Also ihre vor allem.
Beide.
Richtig? Ich fand sie richtig. Ist das nicht eine Desiree? Irgendeine ist eine Desiree
Nosbusch. Desiree Nosbusch ist die, nein, ist die Polizistin.
Ah ja, genau. Aber
das ist eine tolle Rolle.
Ja, weil die andere Rolle ist auch nicht, also weder die Rolle noch die Schauspielerin. Das hat mich ein bisschen genervt. Diese Figur hat mich genervt.
Ich fand besonders schlimm, es gibt halt diesen Staatsanwalt, der sofort auch vorgestellt wird.
Der 16-Jährige, ne?
Der auch sofort vorgestellt wird als der super Karrieretyp, der jetzt diesen Fall nutzt, um sich irgendwie groß da in der Öffentlichkeit aufzuspielen.
Ja.
Und der wird sofort als Riesenarschloch eingeführt. Und später gibt sich aber die Serie ganz viel Mühe, so mit dem Holzhammer uns zu erzählen, nee, Menschen sind nicht böse. Mhm. Die machen manchmal Fehler, wir sind alle nicht perfekt, aber es sind nicht Menschen grundsätzlich böse. Und aber vorher wird drei, vier, fünf Folgen lang dieser Typ wirklich nur als Arschloch gezeigt.
Das ist mir auch aufgefallen, die zeichnen den zu ein, die haben halt keinen 3D-Drucker, weil man denkt nämlich sofort, ich hoffe, das ist keine Spoilerung, ach, selbst wenn, man denkt sofort, der steckt mit drin. Alles klar, der ist so böse, wahrscheinlich hat der alle Kinder selber missbraucht und zwar mehrfach. Der Schlechte in mir dachte sofort, ist so schlecht gezeichnet, dass man.
Ich dachte nur, dass der halt so ein Karrierearschloch ist. Ja. Aber das ist so komisch, weil wir sind doch im Fernsehen, du kannst doch nicht den Typen so zeigen und dann hinterher im Text, wenn so drüber geredet wird, naja, aber Menschen sind auch und auch der ist nicht nur böse. Aber dann zeigt uns den doch, dass der nicht nur böse ist. Ja, dafür hat es ja null Interesse.
Ja.
Und also ist so schlecht, ich will es jetzt gar nicht so schlecht machen. Ich hatte nur das Gefühl, viele Sachen passen nicht so richtig zusammen. Wir haben den Gastauftritt von Jasna noch gar nicht erwähnt.
Oh Gott, Jasna, der wollte dich doch eine SMS schicken. Jasna ist ja wohl die beste Fischverkäuferin der Welt.
Super.
Oh, Jasna ist so toll für genau sowas. Und es spielen relativ häufig immer mal wieder, glaube ich, so Promis mit, wo man denkt, warte, ich will dich länger sehen, aber passiert gar nicht, denn Peter Kurt soll sein Leben auf die Reihe kriegen und sich einen Hund kaufen und geht deswegen in ein Zoofachgeschäft, wo ja jeder weiß, dass man da eigentlich keine Hunde kriegt und geht dann da mit einem Fisch raus und Jasna ist die perfekte, angenervte, was wollen sie hier eigentlich, was soll die Scheiße, also allein dafür muss man das gucken, für Jasna, stimmt.
Oh, es gibt viele. Aber auch das ist wieder so gut. Es gibt das, was ich vorhin schon erzählt habe, manche Dialoge sind furchtbar, weil da müssen jetzt Dinge verhandelt und erklärt werden. Aber ganz viele andere Dialoge sind perfekt, weil so ganz kurz, trocken, lakonisch, nur so ein Witz angetippt. Gehen Sie mal wandern. Ich war gerade mit meiner Familie im Harz auf dem Brocken und da sagt Peter Kurt, wenn man einen Hügel Brocken nennt, ist schon einiges nicht in Ordnung.
Ja.
Und der Witz ist jetzt gar nicht so toll, aber diese Formulierung ist schon einiges nicht in Ordnung.
Ist das, was lakonisch bedeutet? Was lakonisch bedeutet?
Naja, so trocken, beiläufig.
Ja, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Die Art des Humors gefällt mir deswegen gut, weil das nicht viel, da kommt keine Bananenschale und es britzelt auch nicht, sondern es kommt einfach nur so ein halber Satz raus, der dann auch so stehen bleibt. Das passiert durchgängig. Das ist sehr schön und steht auch Peter Kurt und Jasna sehr gut.
Ja.
Ich wollte nochmal Peter Kurt sagen, allein der Name. Peter und Kurt, zwei richtig gute Namen.
Ach ja, aber mit H.
Ja. Ach so, naja, ach Peter Kurt, Ach, Tim.
Warum ist Peter ein guter Name?
Peter ist auch ein super guter Name.
Okay.
Ich überlege doch, falls ich jemals da ein Kind aus mir rausgequetscht kommt, brauche ich, bin ich immer noch nicht fertig mit einem guten Jungsnamen.
Peter?
Ich finde Peter nicht so schlecht. Ja, du findest Willi besser. Ich weiß, aber Willi fühle ich noch nicht ganz. Und ich würde wahnsinnig gern Kurt machen, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Nee. Naja, aber warum nicht?
Nee, das kannst du nicht machen.
Das sagen alle. Und ich denke, aber machen. Der kleine Kurt Kuttner.
Ja, ganz gut. Hättest du dir vorher überlegen müssen. Hättest du dein okay. Ja. Also, es hat viel Schönes. Es hat so ein paar Sachen, die ein bisschen merkwürdig sind. Ich fand das Ende...
I saw it coming.
I saw it coming too, und trotzdem fand ich es, hatte ich dann irgendwie ganz viele Fragen, und aber das, die waren dem der Serie egal.
Ich hatte keine Fragen.
Dann müssen wir gleich nochmal extra drüber reden. Das wäre jetzt zu viel gespoilert. Und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgelesen über diesen Originalprozess. Und das ist wirklich ganz dicht dran. Es war in Worms, es waren auch da 25 Leute angeklagt. Diese ganze Geschichte, im Grunde ist es nicht gespoilert, weil die Wormser Geschichte ist irgendwie ziemlich bekannt, dass das alles in sich zusammenfiel. Und das hat so viele Leben ruiniert, die von den Angeklagten, von den Kindern. Also bis heute glauben teilweise diese Kinder, obwohl es keinen sexuellen Missbrauch gab, dass sie missbraucht wurden, weil ihnen das so suggeriert wurde.
Ja, das war ja auch Deal. Ne? Es gab ja, wie du schon gesagt hast, so gut wie gar keine Beweise, aber raue Mengen Aussagen. Mhm. Also bis zu 35, zumindest war das in der Serie so, Kinder wurden teilweise bis zu 35 Mal vernommen. Und dann, das kennt man ja schon von Making a Murderer, wenn du einfach dir die ganze Zeit jemand sagt, na bist du nicht, bist du, dann irgendwann denkst du halt tatsächlich, dass das vielleicht so passiert sein könnte, vor allem bei Kindern.
Und ich hab aber dann, als ich das nochmal nachgelesen habe, gedacht, dieser Fall ist so krass und da ist so viel drin. Ich weiß gar nicht, ob man den so, wenn man den verfilmt, ob man den so aufpumpen musste mit so einer Asra-Figur. Ob
ich
es nicht
schon.
Eigentlich gereicht hätte, den zu erzählen und dass diese unglaublichen Schicksale.
Irgendwie. Aber das hat es dann irgendwie nochmal so sehenswerter gemacht. All diese ganzen Schicksale, es gibt so viele Schicksale. Und ich finde, das hat nochmal wie so eine Brücke gebaut, zu sich damit beschäftigen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Fall mir irgendwie die ganze Zeit nur so nebenbei lief, weil die beiden, also vielleicht nimmt es dem Fall dann tatsächlich sogar einfach ein bisschen was weg, aber auf einer unterhaltsamen und filmischen
Ebene ist es trotzdem legitim,
toll,
also man,
so ein
man
Pärchen
kann,
zu haben.
Ja.
Ja, also es sind einfach zwei richtig gute Rollen und zwei gute Schauspieler. Das hat man auch selten. Also Man findet ja immer nur Schauspieler gut, aber es ist auch einfach eine coole Idee, diese beiden Leute da irgendwie zu haben. Ich finde, mich stört es nicht. Für mich macht es das sehenswert dadurch.
Ja.
Jetzt ist es schnell abgebrochen. Jetzt sind wir schnell ausgebrannt, ne?
Naja, aber wir haben jetzt genug darüber geredet. 7 Folgen, die sind auch alle knackig kurz. Die sind alle so eine gute halbe Stunde lang.
Echt? Mhm. Aber deswegen war es so schnell vorbei. Ich dachte, ich wäre richtig cool, weil ich stundenlang was geguckt habe.
Müssen wir jetzt auch nicht so lange drüber reden. Aber es nimmt ja anderthalb Folgen lang am Anfang so einen Umweg. Weiß auch nicht, ob es den wirklich gebraucht hätte. Wir fangen erst in Folge 3, so sind wir so richtig in Ottern. Es gibt vorher einen ganz anderen Fall, der verhandelt wird.
Ah, ja, stimmt.
Aber kann man machen. Man sieht einfach Peter Kurt ja gerne zu.
Ja, wobei ich glaube, darüber haben wir heute früh noch gesprochen. Ich glaube, der hatte auch einen Sinn, weil ja dann am Ende auch nicht klar war, wer und so. Und darum geht es doch immer, Glauben.
Sinn.
Das Ding heißt ja auch Glauben, Schuld und Stuff. Nee, stimmt, ich habe den auch schon wieder komplett vergessen. Da hätte man schon in Monschau rumhängen können in der Zeit.
Ja.
So, du hattest eine 4 Stunden lange Hausaufgabe. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Ich wusste nicht, wie lang Thank You for the Music ist. Ich habe aber gleichzeitig einen Vorspulertest gegeben.
Ja.
War das, nachdem du es schon 4 Stunden lang gesehen hattest?
Folgendes.
Du hast es gar nicht gesehen.
Das gibt's nicht in der Mediathek.
Stimmt das?
Mhm.
Ich gucke dir super tief in die Augen. Und du guckst original nicht weg, aber das hat nichts zu bedeuten, weil du kannst
das
auch.
Das haben wir ja gelernt,
so
das wird ja ausführlich auch behandelt in Glauben, woran man erkennt, dass Leute lügen oder die Wahrheit sagen.
Und du starrst mir mitten ins Auge, wie so ein eiskaltes Arschloch.
Mhm. Ist nicht. Aber ich kann es dir auch so erzählen. Also ABBA war so eine Musikgruppe.
Ah, interessant.
Weißt du was,
gibt es das wirklich nicht in der Mediathek?
Nein.
Weißt du was? Wahrscheinlich
Musikrechte.
Ja, das
wusste
ich. Ja, ach so.
Aber
es war auch keine so kreative Hausaufgabe.
War auch keine so kreative Hausaufgabe,
habe
ich gedacht. Wir können aber kurz trotzdem reden, wenn wir jetzt noch Zeit finden müssten, weil wir erst 1:36 reden. mein Lieblings-ABBA-Lied.
Ah, soll ich raten?
Ohne auf meinen Zettel zu gucken.
Fernando.
Nein.
Ich liebe Fernando.
Nein, warum?
weil sie es gut auf der Ukulele spielen lässt. Ja, und gut. Weil Fernando ein Freiheitskämpfer ist. Das wusste ich nicht. Wusstest du, dass Fernando, man hört ja immer.
Welcher Fernando? Weiß ich, nee, wusste ich. Ja, doch, bestimmt.
Die hängen immer nur rum. Can you hear the bed drums, Fernando? Und dann aber später noch, can you hear the Schüsse, Fernando? Oh. Und in der dritten Strophe sitzen sie 20 Jahre später am Feuer. Und es ist schon, it's been a long time since Fernando had a rifle in his hand. Oh. Ja, er und Agneta oder wer immer damit am Lagerfeuer sitzt, die beiden saßen im Bürgerkrieg in irgendeinem augenscheinlich zusammen am Lagerfeuer und hatten Angst vor Geschossen. Das wusste ich auch nicht.
Fernando und Agneta?
Ja. Naja, ja, warte, ich will noch eine Frage stellen, vielleicht, ach nee, weiß ich nicht, sag mal, vielleicht, ja, sag.
The Day Before You Came.
Ah, den würde ich nur, der bimmelt bei mir nur leise, den kenne ich gar nicht.
Das ist so ein irrer Song, weil er zum einen die ganze Zeit so traurig, melancholisch ist von der Stimmung, dass sie beschreibt den Tag, irgendeinen Tag, bevor sie ihn getroffen hat, und deswegen ist das die ganze Zeit in so einer, eigentlich so einer Stimmung von, er hat mich verlassen, aber er hat sie gar nicht verlassen, sondern er ist nur noch gar nicht gekommen.
Ah.
Und beschreibt dann in absurdestem Detail ihren total ereignisarmen Tag wie jeder andere, bevor er in ihr Leben gekommen ist. Also wie sie morgens aufsteht, wann sie das Haus verlässt, dass sie dann wohl die Zeitung gelesen hat, sich über die Kommentare geärgert hat.
Mag ich.
Dass sie dann abends nochmal rausgegangen ist, sich beim Chinesen was mitgenommen hat. Aber wirklich mit so ich habe mir den Text ausgedruckt, aber es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit.
Es führt zu weit, zumal ich sehe das gefüllte DIN A4-Blatt.
Aber es ist so irre mit so, ja, um 21:45 bin ich wahrscheinlich ins Bett gegangen, habe ich noch kurz was gelesen.
Ich nehme den vielleicht für dich auf der Ukulele, wenn der nicht so schwer ist. Die Abba-Songs sind immer eine kleine Unverschämtheit, was die Akkorde angeht.
Ja. Bisschen Ukulelen. Kannst du mal sagen, dass Abba ukulelenfeindlich ist?
Ja.
Okay.
Das ist wirklich nicht so leicht.
Ich liebe The Day Before You Came. Es ist komplett bekloppt.
The Day Before You Came. So, oder? Ist das so? Ich weiß nichts davor, aber ich habe das Gefühl, dass das ist.
Ja.
Ah, ja.
Also danke für die Hausaufgabe.
Gerne. Thanks for doing it.
Thanks for skipping.
Wir sind ja eh super spät dran.
Ja,
ich
erzähle
dir noch, ich hatte Stadtlandliebe. Stadtliebe plus
Stadtlandliebe, glaube ich.
Stadtlandliebe. Im
SWR.
SWR.
Mit
Colin Fernandez, Ulmen Fernandez und lauter Leuten von der Stadt und vom Land. Es ist im Grunde, um es mal einzuordnen, es ist ein bisschen wie Bauer sucht Frau in überhaupt nicht schlimm. Also das ist so ein bisschen wie, also es gibt, das sage ich von vornherein, es gibt original nichts zu meckern.
Ist es nicht komplett wie Bauer sucht
Frau? Ja, aber eben ohne all die schlimmen Sachen. Also das muss man dazu schon sagen. Nö, das Gefährliche an Bauer sucht Frau und Schwiegertochter, Mutter gesucht oder irgendjemand, ist ja immer, dass die wirklich so Leute nehmen, die so ganz krass an der Grenze sind, zu wissen die eigentlich, dass die im Fernsehen sind und wie schlimm die dargestellt werden. Und das hat das überhaupt nicht. Die haben, also Colin Ulm Fernandez moderiert das, und das kann ich von vornherein sagen, die nervt null. Die macht es richtig gut. Die ist so, dass ich denke, wenn es diese Sendung, die sich so in der Mitte rummeandern, zwischen da ist schlimmes Fernsehen, aber das könnten wir vielleicht besser machen für die Öffentlich-Rechtlichen, ist die perfekt dafür, weil die sieht immer noch wahnsinnig jung aus, die ist sehr authentisch, das wusste ich schon immer.
Die ist inzwischen in deinem Alter, oder?
Die ist, ja, die wird auch super schnell erwachsen, ne? Ich gebe dir noch 5 Jahre und die ist 10 Jahre älter als ich. Die sieht niedlich aus, die ist modern gekleidet, die macht schöne Gesichter, nachvollziehbare Gesichter, die gefilmt werden, während sie vielleicht gar nicht davon ausgeht, dass sie gefilmt wird. Naja, es ist alles weniger gestaged. Also man kennt ja immer nur Inka Bause und eigentlich will man die als Ossi aus Prinzip gut finden, aber ich kann die auch nicht mehr gut sehen und Vera Intwen sowieso nicht. Und dann steht da Colleen und sieht einfach nur fresh und da aus. Die sieht nicht verkleidet aus, die sieht nicht aus wie eine Frau, die eine Moderatorin spielt, sondern die hält das Ding tatsächlich zusammen. So richtig, dass man da wollte ich direkt schon wieder eine Instagram-Nachricht verschicken. auch der Rest ist vollkommen unspektakulär. Es sind einfach Typen vom Dorf, aber eben
Handwerker.
Nicht so. Ja, Glasbläser und Elektriker und irgendwas. Glasbläser. Ja, aber da wurden sehr, sehr viele Blasewitze gemacht.
Ach, echt?
Ja, also von dem Glasbläser selber. Das ist wahrscheinlich eine krasse Flucht nach vorne. Du kommst ja nirgendwo hin damit. Aber ich, also da hätte ich 2, 3 Glasbläserwitze und ich kann gut blasen und man muss nur richtig blasen und jetzt wird geblasen. Hätte ich nicht gebraucht.
Okay.
Genau, also Handwerker vom Dorf ist auch so eine Sache. Der eine Typ war, glaube ich, in Monschau, also in einem größeren Monschau. Das ist dann schon eine Kleinstadt und sowas Wunderschönes. Das ist dann auch nicht ganz so Dorf wie Bauer sucht Frau. Also lass mal sagen, das ist Kleinstadt. Das haben die so nur nicht gesagt, weil es nicht so gut klingt. Und dann halt so ein paar Hühner aus der Stadt. Aber auch nichts Schlimmes. Keine blöden Charaktere ausgesucht, sondern eben genau das. Verschiedene Leute aus der Stadt. Und die ganze erste Folge ist im Grunde nur auch schön, dass sie sich diese Zeit nehmen, ein Blind Date. Also die Frauen, die Interesse haben, dürfen zu den Männern gehen und mehr passiert da gar nicht, außer dass sie sich das dann auch in Bauer sucht Frau-Manier, von wegen, die kommen mich dann besuchen und so, aber nichts tut weh. Alles ist nett und angenehm und Punkt. Es fehlt dann allerdings natürlich auch so ein bisschen das, also ich würde es nicht nochmal sehen, weil es dazu dann auch nicht zu schlimm oder nervig oder all die Sachen, die man hassen möchte, kann man nicht hassen. Alles ist nur vollkommen okay und nice und auch halbwegs modern gefilmt. Also es gibt irgendwie verwirrenderweise wirklich nichts zu meckern.
Na gut.
Ja.
Aber.
Ja, das ist, ich habe das Gefühl, dass die ganze Folge heute so war von voll okay, kann man gucken, easy.
Ja, stimmt.
Also so auch die TV-Totaligkeit, da konntest du auch nicht richtig meckern, weil das schon immer so, wobei das war besser als TV-Total, weil es neuer war.
Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Sachen einfach gucken, die einfach irgendwie okay sind?
Ja, das
oder macht das Fernsehen, spielt uns das Fernsehen da einen Streich? Das ist
Nein, das ist, weil jetzt auch die Weihnachtszeit ist und wir wieder in diesem Liebesmodus sind. Gerade du wirst ja sehr warm und weich um Weihnachten rum.
Kuschelig, ja.
Wenn jetzt erstmal die ganzen weihnachtlichen Erdbeerschlüpper bei Karl sind, dann kannst du ja gar, müssen wir mal gucken. Kann sein, dass wir ein bisschen softer werden jetzt über die Feiertage.
Ja, okay, na gut.
Ja, aber ich finde uns noch irgendwas, was wir richtig hassen können.
Gut, ja, dann,
Ach, Katharina.
Sind wir soweit durch, oder?
Wir sind soweit durch. Blase ist auch schon wieder voll, also vom Timing her ist alles perfekt.
Okay, ich könnte noch ein paar Uhrzeiten vorlesen von The Day Before You Came, aber mache ich vielleicht privat.
Ach, nimm noch ein, zwei.
Hätte ich mir das markieren müssen, zu viel Text auf der Seite.
Da steht doch irgendwo, sie muss ja nur das O von O'Clock suchen. Hier wird auch irgendwo ein O von O'Clock sein.
Nee, da steht einfach sowas wie half past two.
Na, siehst du,
um halb nach zwei hat sie ihre siebte Zigarette angezündet. Mm. Das ist schon sehr detailliert für so einen
Liedtext. Ja, ich liebe sowas. Hier, 8 o'clock haben wir noch, sage ich doch, das O von O'Clock.
Ja, da muss sie die Haustür aufgemacht haben, um sich chinesisches Essen. Ja, komm, wir machen Schluss.
Ich noch.
Okay. Hier gleich am Anfang, um acht hat sie das Haus verlassen.
Ja, siehst du, dass man einfach ganz grob weiß, achte Haus verlassen, um zwei, sieben Zigaretten, abends chinesisches Essen, fertig.
Ja.
Ach, Agneta. Das fand ich all bei TV total, die Agneta-Witze von wegen, Frauen sitzen im Publikum und dann siehst du da so zwei so langhaarige Typen. Aber es war auch einfach so wie immer.
Das war alles. Da fand ich aber auch wieder, ich fand den Witz okay, aber der wurde so ausgewalzt. Ich habe den schon beim ersten Mal, als wir die Szene gesehen haben, habe ich diese Männer da gesehen und gedacht so, haha.
Ja, die hatten die direkt davor schon mal gezeigt. Das war einfach dumm von denen.
Ja, und dann, warten Sie, ich spul mal zurück, warten Sie, noch weiter zurück.
Warten da werden Sie gleich was Witziges sehen.
Ja, das ärgert mich viel mehr als der Witz ist okay, aber dann mach ihn bam, weg, weiter, so wie ich.
Der Witz ist auch nicht
so okay. Wie ich.
Ja, so wie du. So, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Niggemeier.
Bis nächste Woche.
Tschö.
Tschüss.
Wie ich immer automatisch nachkichern muss.
Ja, ich mag das so gern. So ein bisschen beim Anrufbeantworter, wenn du den Bratmann
hörst. Wenn der Bratmann so, das ist auch bald vorbei.
Bleibt einmal noch, jetzt.